Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
Kicker meets the Zone, der Fußballpodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
Liebe Leute, wir sind zurück. Kicker meets the Zone, herzlich willkommen zur neuen Folge. Mein Name ist Benny Zander, ich freue mich, dass ihr mit dabei seid und ich rufe den Mann, der eiskalt, weil die Regularien so sind, wie sie sind, nicht mal 48 Stunden, nachdem er gerade noch für The Zone vor der Kamera gestanden hat, jetzt schon wieder podcasten muss. Hallo Alex Schlüter.
Hallo, aber ich sag, bei meinem Aussehen würde mir Nebel ein bisschen gut tun.
Es sind noch nicht mal 24 Stunden, ne? Sind es überhaupt 12 Stunden? Wann war die Sendung vorbei gestern bei dir? Du warst auf Schalke.
Spät. Wir kommen später noch drauf zu sprechen, aber definitiv spät mit noch viel Action bei der Reise weg von der Felddienstarena.
Okay.
Also arbeitsrechtlich, wie immer, wie jede Woche, absolut an der Grenze, was wir hier für euch machen. Aber genau das ist es doch, was ihr so an uns liebt.
Ja.
Schön, dass ihr mit dabei seid. Auch von mir nochmal ein Hallo und herzlich willkommen an euch zu Hause. Und dann sehe ich das richtig an Benny Zander, der, bitte sag mir wenigstens, dass du deine Unterhose schon gewechselt hast, der im Hotelbett in Berlin, irgendwo in Berlin liegt.
Moment mal, da müsste ich ja erstmal Unterhosen tragen. Also es ist wirklich so, schlimm, Mann, mittlerweile ist mir alles egal. Es ist heute die Hotelbettfolge. Ich habe mir kurz überlegt, gehe ich darüber an diesen Tisch, aber dieser Stuhl sieht so extrem unbequem aus. Ich habe noch nicht mal überprüft, ob dieser Stuhl vielleicht bequem ist. Ich habe mir einfach gedacht, nee, ich bleibe im Bett, baue die Technik hier auf. Ich bin tatsächlich noch in Köpenick gerade, weil ich ja gestern bei Union gegen Gladbach gewesen bin und habe mir gedacht, ach, weißt du was, es ist gerade so gemütlich. Vielleicht merkt man es ja in dieser Folge.
Es ist so typisch Benny Zander, ne? Wenn man über Berlin sagt, ach, das ist cool, da kannst du alles tragen, da kannst du in Jogginghose in den Supermarkt gehen, dann überspitzt das Benny Zander auf seine Art und Weise und sagt, wozu denn Jogginghose? Ich bin in Berlin, ich gehe noch einen weiter, ich trage hier gar nichts mehr unten rum. Und jetzt muss ich mit dem Podcast machen und das Komische an mir ist, ich freue mich trotzdem drauf. Wir haben, dürfen wir schon mal sagen, ne, eigentlich ein Grund, weshalb du da noch in Köpenick bist, denn wir haben eigentlich mit einem Unioner sprechen wollen, aber die haben auch einen guten Grund, weshalb sie jetzt nicht mit dir sprechen wollen.
Ja, die haben gestern ja Last Seconds, da werden wir nachher noch ausführlich drüber sprechen und auch ein bisschen was zu hören, gewonnen gegen Borussia Mönchengladbach. Und dann ist das manchmal so, dass dann es trainingsfrei gibt vom Verein kurzfristig, wenn der Trainer sagt, ey, das hat mir gut gefallen und Urs Fischer hat dann eben gestern Abend kurzfristig seiner Mannschaft für heute trainingsfrei gegeben und dann sollen die Spieler, und das ist ja auch in irgendeiner Art und Weise vollkommen richtig, dann sollen die eben nicht auch noch irgendwelche Medientermine wahrnehmen, sondern auch wirklich mal frei haben. Gerade bei Union ist es jetzt auch jetzt gerade Anfang der 5. englischen Woche in Folge. Und deswegen gibt es heute eine Folge ohne Gast, was uns aber die Gelegenheit gibt, so ein paar liegen gebliebene Themen nochmal aufzugreifen. Und wir gucken, dass wir das mit Eisern Union und dem Gesprächspartner, den wir uns da überlegt haben, zeitnah noch nachholen.
Denn Benny Zander war gestern bei diesem Spiel, über das wir auch noch sprechen, aber wir haben in der mehrstündigen Redaktionssitzung entschieden, dass wir heute mal wieder chronologisch durchgehen. Später werden wir auch noch Toni Lieto hören. Mit dem habe ich gestern eine spektakuläre Rückreise von der Felddienstarena in Richtung Gelsenkirchener Hauptbahnhof gehabt. Kicker-Reporter für den FC Schalke 04, habt ihr bei uns ja schon mehrfach gehört. Ob diese Rückreise am Ende ein positives Ende bekommen hat, das wird noch aufgelöst. Ob Schalke irgendwie noch ein positives Ende in Richtung Saisonende bekommt, das werden wir nicht in dieser Saison, nicht in dieser Folge, aber irgendwie am Ende der Saison auch noch auflösen. Starten wir mit einer Mannschaft, die deutlich besser dasteht. Mit Werder Bremen, das zu Hause einen 1-0 Heimsieg gegen die Hertha feiert.
Der SV Werder Bremen schiebt sich damit hoch auf Tabellenplatz Nummer 8, hat jetzt 18 Punkte. Man darf nicht vergessen, das ist ganz wichtig zu erwähnen, immer nochmal, in der Tabelle steht hinter Bremen in Klammern immer noch ein N. Ne? Also die sind immer noch Aufsteiger. Und dann war ja jetzt schon vor diesem Spiel so ein bisschen, ja, die Bremer, haben jetzt dreimal nicht gewinnen können. Ist jetzt so ein bisschen.
Steht das N eigentlich für neu?
Neuling oder, ja.
Also es ist ja wirklich immer ein N bei Aufsteigern, aber da steht ja halt kein A. Weil das könnte ja auch ein Absteiger sein, also in Liga 1 logischerweise nicht, aber in Liga 2 gäbe es dann ja beides. Aber ist das N dann für neu? Nee, das wäre ja auch Quatsch, weil neu bist du ja auch als Absteiger. Ist das N, liebe Kicker-Redaktion oder wer auch immer das erfunden hat, steht das N für neu?
Das wird auch wieder ein Auftrag von KMD sein, das rauszufinden.
Was ist das lateinische Wort für Aufsteiger? Aufsteiger, Latein. Wenn das jetzt ein Wort mit N ist, dann habe ich die erste ganz
regelmäßig an hier bei KMD zu googeln und einfach die Leute mitzunehmen. Das ist auch nicht
also,
zu fassen.
Also in Zukunft, liebe Kicker-Redaktion, schreibt ihr bitte hinter Mannschaften wie Werder Bremen ein E in Klammern, denn, und das haben die meisten von euch zu Hause natürlich längst gewusst, exibuit. Exibuit ist das Wort für Aufsteiger im Lateinischen. Und damit beantrage ich die erste Änderung auf der größten Sport-Webseite Deutschlands. Kicker, bitte nächste Woche Korrektur.
Ich fände es in Ordnung, wenn sie bei N bleiben. Das kann ja auch einfach das spanische Wort für neu sein. Nuevo. Also, auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, bevor du hier wieder komplett abgedriftet bist in deine eigenen Gedanken, dass die Bremer so ein bisschen man vor diesem Spiel sich dachte, ja, jetzt ist die Hertha zu Gast, die hat gerade den ersten Heimsieg eingefahren, will jetzt mal so ein bisschen Fahrt aufnehmen. Mal gucken, was Bremen gerade wert ist, so hart formuliert. Ich habe das jetzt nicht so krass empfunden, ehrlicherweise. Als Aufsteiger kann man auch dreimal in Folge nicht gewinnen. Jetzt ist es so gewesen in diesem Spiel, also du hast es schon gesagt, sie gewinnen am Ende mit 1-0. Wir werden übrigens sowohl zu der Partie als auch noch zu ein paar anderen Spielen, ich habe ein paar Töne mitgebracht aus unseren DAZN-Übertragungen, damit wir ein paar der Beteiligten da hören. Erste 30 Minuten fand ich, von dem, was ich gesehen habe, ganz schwungvoll. So ein paar Abschlüsse auf beiden Seiten. Bremen ein bisschen gefährlicher. Dann kam die Hertha deutlich besser aus der Kabine. Dann wurde es irgendwann, muss man sagen, in der zweiten Halbzeit, das haben auch alle Protagonisten angesprochen, eine echt zähe Angelegenheit. Also es gab viele Unterbrechungen, es gab 4 gelbe Karten, es gab eine sehr von Schiedsrichter Tobias Reiche, das wurde auch im Kommentar von Benny Laut mehrfach angesprochen, eine sehr, ja, was ist denn das richtige Wort, sehr enge Linie, würde ich jetzt mal sagen. Also da einfach alles, was einigermaßen nach Foul aussah, wurde halt auch gepfiffen. So. Und das mündete dann darin, dass sich Tobias Reiche durch diese Linie auch das Leben so ein bisschen selber schwer gemacht hat. Wir springen mal in die 65., 66. Minute. Mitchell Weiser aus Bremer Sicht hatte gerade gelb gesehen für relativ wenig, ein paar Minuten zuvor. Hat den Ball so leicht weggespitzelt, sofort die gelbe Karte. Und dann kommt es zu einem Foulspiel von ihm, was schon ein etwas strafferes Foul war, für mich jetzt auch so an der Grenze zur gelben Karte. Und
du bemisst
dann
Fouls in Straffigkeit, ja? Das ist dein Index.
Genau. Genau, das ist so. Also je straffer das Foul, desto gelber wird es. Und dann war eben die Frage, naja, wenn du die Linie jetzt so, wie du sie in den letzten Minuten auslegst, weiter auslegst, dann müsstest du eigentlich den Mitchell Weiser vom Platz stellen. Das hat Sandro Schwarz, der Hertha-Trainer, nach dem Spiel bei uns am Mikrofon bei der Kollegin Ann-Sophie Kimmel auch nochmal, hat in dieses Horn hineingeblasen. Hören wir mal kurz rein.
Netto-Spielzeit sehr gering heute. Wir haben es gerade schon gesehen anhand von Daten. Kein Spielfluss drin, gelbe Karten. Dann kommt die Situation mit Mitch Weiser und Gelb-Rot. Wenn du so eine Spielführung hast und dennoch keine Entschuldigung, nicht falsch verstehen, aber wenn du diese Spielleitung hast, so, dann muss man klar sagen, es ist ab der 65. 10 gegen 11 Spiel.
Schübmann, kannst du das nachempfinden? Hast du die Szene vor Augen? Ich sehe den Punkt von Sandro Schwarz und habe halt wirklich so, weil ich ja auch ein bisschen mehr mit Schiedsrichtern mittlerweile zu tun habe, einfach im Hinterkopf, ja, ich glaube, der Tobias Reiche hat sich das Leben da einfach ein bisschen selber schwer gemacht und es ist dann schwer, das wegzuargumentieren, was der Coach da gerade anspricht.
Ja, sehe ich auch so. Also ich habe so ein bisschen Problem damit, das hat sich eingebürgert oder vielleicht ist es auch schon seit vielen Jahrhunderten einfach im Menschen verankert, eine Ausrede zu nennen und zwar in dem Moment sogar unaufgefordert, wenn ich das Gespräch mit Ann so richtig verfolgt habe und aber dazu zu sagen, soll keine Ausrede sein.
Das, ja, okay, verstehe, was du meinst.
Das ist ein bisschen
ja.
Problem. Dann sagst du ruhig noch ein bisschen klarer, aber den Punkt kann ich trotzdem verstehen, ja.
Es gab zur Pause eine Umstellung. Boetius musste in der ersten Halbzeit schon eingewechselt werden für Jovetic, der leider angeschlagen wieder runter musste. Das ist ja bei Jovetic so ein bisschen das alte Thema. Der war ja, was Laufleistung und den Stempel, den er dem Hertha-Offensivspiel in den letzten Wochen an oder aufgepackt hat, war der echt gut. Musste dann runter. Boetius kam drauf und Hertha hat dann in der zweiten Halbzeit umgestellt. Boetius deutlich tiefer, das hat auch Niklas Füllkrug nach dem Spiel bei uns dann angesprochen. Da hatten die Bremer ihre Anpassungsprobleme mit, weil dadurch, dass der Boetius das Ganze ein bisschen tiefer interpretiert hat, was ist die Folge? Bei den Bremern ihre Sechser oder wer auch immer es in dem Moment ist, müssen dann halt rausstechen, um den anzulaufen, um den zu attackieren, dass der nicht einfach da entspannt quasi Ballbesitz haben kann und was initiieren kann. Und dadurch bewegt sich natürlich automatisch ein Spieler aus der Kompaktheit der Bremer raus und von der Kette weg. Und damit hatten die Bremer dann tatsächlich ihre Probleme. Also diese Umstellung von Sandro Schwarz ist ganz gut aufgegangen. Und dann ist es am Ende, ich glaube, das hast du auch so gesehen, eigentlich über lange Phasen, das Spiel plätschert dann so ein bisschen vor sich hin, irgendwann gab es auch keine Chancen mehr, eigentlich ein 0-0-Spiel gewesen.
Ja, genau. Da kann ich übrigens aus Werder-Sicht, wenn du jetzt gerade die andere Seite angesprochen hast, noch Gruev hervorheben, der sich im Moment vor der Abwehr sehr gut präsentiert. Das hat Stabilität gegeben, und wenn zwei Mannschaften jeweils Stabilität geben, dann läuft es eigentlich auf ein 0-0 hinaus. Und dann ist es ein Spiel, was nur durch eine Mannschaft gewonnen werden kann, die einen Typen drin hat, der dann eben auch aus einer Viertelchance ein Tor macht. Und genauso ist es gekommen.
Ja. Spätes Siegtor, 85. Minute. Es gibt einen kurz ausgeführten Freistoß und dann eine Flanke von Anthony Jung. Und wir werden später auch bei Union gegen Gladbach noch sprechen über kurz ausgeführte Standardsituationen, so Richtung Ende des Spiels. Ja? Und
wir werden übrigens, also über Freistöße habe ich auch noch ein ganzes Referat vorbereitet, wenn wir über Wolfsburg sprechen. Also das ist der Spieltag der Halbfeldfreistöße.
Ja, absolut. Und in dem Fall liegt der Ball ja bei diesem Freistoß eigentlich so 10 Meter drin in der gegnerischen Hälfte, mittig, so in der Nähe des Mittelkreises, sage ich jetzt mal, wird dann nach links rausgegeben. Darauf ist die Hertha nicht so ganz vorbereitet, deswegen gibt es nicht so wirklich viel Druck für Anthony Jung, der flankt den Ball, und was dann davor oder parallel in der Mitte passiert, ist super interessant. Niklas Füllkrug fällt hin, weil er vom eigenen Mitspieler umgecheckt wird, springt sofort wieder auf, hat dann einen kurzen Laufweg, sehr typisch Füllkrug, wuchtigen Laufweg, ohne dass er wahnsinnig groß Zeit hat, darüber nachzudenken, und köpft das Ding dann.
Du bemisst Laufwege in Wuchtigkeit, ja.
Genau, in Strafigkeit die Fouls, in Wuchtigkeit die Laufwege. Und dann köpft er das Ding am Ende aus 13 Metern, so Pi mal Daumen, ne? Wirklich perfekt mit so viel Druck dahinter und so platziert da oben rein, macht sein 9. Saisontor und beschert dem SV Werder Bremen diesen Sieg und zeigt wieder diesen typischen Füllkrug, wo wir auch schon hier an dieser Stelle, Schlübenmann, drüber gesprochen haben. Das ist genau die Qualität, die er da zeigt, was all die Attribute angeht, die Hansi Flick dazu bewegen werden, den mit zur WM zu nehmen.
Komme ich gleich drauf zu sprechen, noch kurz zu dieser Aktion. Mich hat es ein bisschen an einen anderen Nationalspieler erinnert, an Thomas Müller, der einst beim Freistoß, und zwar bei der direkten Ausführung, hingefallen ist. Ich habe auch direkt gedacht, so, also das kannst du ja fast nicht absichtlich machen, wenn du vorher auf der Nase liegst und dann eigentlich alle schon reingerannt sind. Und dadurch hat er aber irgendwie ja gefühlt überhaupt die Position am Ende, denn der Freistoß kommt eben, wenn man ganz ehrlich ist, ja sogar ein bisschen weit weg vom Tor runter, weil es noch ein richtig schwieriger Kopfball ist. Und dann sind wir wieder bei einem Thema, das wir auch schon hatten, die weitest entfernten Kopfballtore, also da gibt es ja logischerweise noch keinen Begriff für, ne? Ein Kopfballweitschuss, ein Weitkopfball, weiß nicht, ein Distanzkopfball wäre wahrscheinlich die wissenschaftlichere Formulierung.
Finde ich ganz gut.
Das wird wahrscheinlich auch nicht ein Qualitätsmerkmal werden, so wie es das mit dem Ball am Fuß ja ist. Ne? Also da kann man schon sagen, oh, der kann gut aus der Distanz abschließen. Kopfball ist im Moment noch Kopfball, und wahrscheinlich ist es auch richtig so, oder? Es ist jetzt doof zu sagen, Niklas Füllkrug ist einer der besten Distanzkopfballspieler der Liga. Also da gibt es andere, die sind aus kurzer Distanz so, die haben Gefühl im Nackenbereich, aber so richtig, so ein richtiger Distanzkopfballspieler wie Füllkrug, der bringt dir auch in so einer Sekunde was. Ich glaube, es ist nicht nötig. Wir können einfach festhalten, macht er großartig, und dir wird immer klarer, dass er mit zur Weltmeisterschaft nach Katar kommt, ja?
Mir wird es immer klarer, vor allem, bevor du gleich deinen Senf dazu gibst, weil wir jetzt nochmal hören, Niklas Füllkrug nach dem Spiel im Gespräch bei DAZN mit Laura von Torra, die natürlich mit ihm auch nochmal auf dieses Thema zu sprechen kam.
Zeit für uns jetzt endlich über die wichtigen Dinge im Leben zu sprechen.
Meinem Kind geht's gut.
Ja, das freut mich. Das ist mit Sicherheit doch wirklich das Allerwichtigste. Dann reden wir über die zweitwichtigsten Dinge, über persönliche Erfolge im Job. Ich habe im Vorfeld auf dieses Spiel versucht, bei Frank Baumann und bei ihrem Kapitän Marco Friedl herauszufinden, wie der Kontakt zum Bundestrainer ist und ob sie wissen, auf welchen Listen sie draufstehen.
Ja, natürlich weiß ich, auf welchen Listen ich stehe, aber ich glaube, das, was da besprochen wird, wie kommuniziert wird, das ist, glaube ich, unterschiedlich. Und ich weiß natürlich, wo ich dran bin, und das ist gut, und wir schauen mal, wo das am Ende hinführt.
So, wir halten zwei Sachen fest. Erstens, wie unglaublich überragend ist denn diese erste Antwort, dass er sagt, seinem Kind geht's gut, ja, bei den wichtigen Dingen des Lebens. Und dann weiß er, auf welcher Liste er draufsteht. Und das sorgt jetzt bei mir dafür, dass die letzten 5% Restzweifel, ob er vielleicht wirklich mit zur WM fährt, auch weg sind.
Ja. Habe ich in der Sekunde auch gerade so gedacht. Weil wenn du wüsstest, dass du nicht auf den Listen draufstehst oder weit unten auf den Listen auftauchst, also ich meine, er wird jetzt nicht ganz oben draufstehen, da gibt es logischerweise noch ein paar in der Offensive, die da gesetzter sind als er, aber wenn du da nicht auftauchst oder wenn du weit unten auftauchst, dann würdest du es nicht so formulieren, ja.
Ja. Ja, und du findest das, das haben wir ja vor ein paar Wochen auch schon mal besprochen, weiterhin auch von der Tendenz eher so wie ich, außer dass du jetzt noch nicht ganz auf dem Füllkrug-Hype-Train bist, ne?
Gibt einen einzigen Grund, weshalb ich da noch nicht so sehr auf dem Partyzug unterwegs bin wie du. Ich kenne den Typen als Spieler zu wenig. Nee, falsch formuliert. Ich kenne den Spieler als Typen zu wenig. Weißt du, was ich meine? Ich traue mich zu sagen, dass er mit seiner Qualität, zum Beispiel mit solchen Aktionen, als jemand, der auf jeden Fall irgendwas bewegt, übrigens muss man schon festhalten, er hat jetzt an sich kein großartiges Spiel gemacht, ne? Er war halt dann da, aber der kann als so ein Typ definitiv was bewegen. Ist er jemand, der ansonsten so Choupo-Moutingig nur gute Laune verbreitet, nie bockig ist, wenn er zum Beispiel in der Gruppenphase noch gar nicht zum Einsatz gekommen ist, weil er einfach jemand ist, der in so ein Turnier auch reingeht und sagt, ich bin hier eher so das Plus 1 oder das Plus 3 hinten auf der Liste. Das kann ich nicht sagen. Was wir wissen, ne, unter anderem über die Doku, die ihr bei uns ja sehen könnt auf The Zone, der kann schon auch mal anecken. Das ist Fakt. So, das heißt also, die menschliche Komponente ist ja auf den Positionen, auf den Kaderpositionen, ich sag jetzt mal 20 bis 25 bei so einem Turnier, nochmal wichtiger. Und als auf den Positionen, ich würde jetzt mal sagen, 5 bis 15. Die ersten 5 sind auch super wichtig, weil das sind die Leitwölfe. Aber da musst du halt drauf achten. Und das ist der einzige Fall, wo ich nicht genau weiß, kann er Unruhe reinbringen? Das ist es dann nämlich nicht wert. Oder ist er genau der Richtige? Denn wenn du so eine Antwort hörst, wie jetzt von ihm mit dieser Spontanität, der Kerl hat halt auch einfach Humor, ne? Dann ist das ja alles sogar super. Dann ist er im Endeffekt vielleicht der Typ, der jedes Mal, wenn dann spielfrei ist, an der Tischtennisplatte den Rundlauf organisiert, das PlayStation-Turnier mit schön auch ausgelegten Spielberichtsbögen und sowas anzettelt. Dann ist ja alles geil, ne? Und auf dem Platz macht er dann irgendwann für Deutschland spät wie einst ein Oliver Neuville gegen Polen dieses Tor. Also dann alles super. Nur das ist die einzige noch so ein bisschen Unbekannte für mich.
Ja, ich mache mir da keine Sorgen, weil das wird vorher ganz genau besprochen sein und es ist einfach für ihn ein anderes Standing, als er das dann bei Bremen hat, ne, wo er einfach mit dem Selbstbewusstsein unterwegs ist. Natürlich, das war auch letzte Saison, so kann man ja der Doku ja sehen, ich muss immer spielen. Das wird mit Hansi Flick vorher genau besprochen sein und ich glaube, dann wird das sehr gut funktionieren. Das ist so mein Take zu Niklas Füllkrug. Aus Hertha-Sicht müssen wir noch einmal kurz sagen, ne? Das ist jetzt schon, also dann nimm zumindest diesen einen Punkt mit, das ist jetzt wieder so ein Rückschlag, nachdem man diesen ersten Heimsieg hatte, ein bisschen Fahrt aufnehmen will. Ja, Platz 14 zumindest, noch 2 Punkte überm Strich, aber das ist schon auch etwas, was draufsteht auf dieser Herthaner Saison, auch wenn das jetzt kein überragendes Spiel von ihnen gewesen ist, dass sie unterm Strich zu wenig an Zählbarem rausholen.
Ja, man muss so ein bisschen aufpassen, dass man die Hertha jetzt nicht als leicht verbessert einstuft, was sie definitiv sind, vor allen Dingen von der Kaderstruktur und eben auch den Einzelspielern. Und darum dann so wieder so ein bisschen die Scheuklappen aufsetzt, vor allen Dingen natürlich in der Hauptstadt selbst. Und erst am Ende der Saison merkt, dass man sich aber vom Tabellenkeller gar nicht weit genug absetzen konnte. Auch aufgrund solcher Spiele, wo man dann eben nicht den einen Punkt holt, der einen so ein bisschen nach oben robben lässt, sondern mit 0 Punkten nach Hause fährt. Und dann rutscht man doch runter und trägt im nächsten Jahr auf der Kicker-Homepage das R in Klammern in Liga 2 für, du weißt es, Relegata. Also das ist tatsächlich weiter eine Gefahr, so ein bisschen wie wir bei Stuttgart auch häufig genug geredet haben, die sind doch jetzt eigentlich zu gut, um da unten reinzurutschen und Stuttgart ist halt wieder drin. Ja, wollen wir mit Stuttgart weitermachen?
Jo, lass uns reinspringen in den Samstag, das war ja auch eins dieser Spiele mit einem besonderen Schlussakt. Da war es sogar die 90. plus 5. Der VfB Stuttgart gewinnt gegen den FC Augsburg mit 2:1. Augsburg geht früh in Führung durch Flo Niederlechner. Kannst du mir erklären, was dann Axel Sagadou in diesem Moment da macht?
ein bisschen schwierig, ne? Also Sagadou, er ist ja immer noch jung, aber in Dortmund gescheitert und so richtig Fuß gefasst hat er auch beim VfB Stuttgart noch nicht, weil man erhofft sich ja eigentlich, dass er eine Stütze ist. Dazu ist er zu schwankend.
Ja gut, man muss dazu sagen, natürlich auch echt verletzungsgebeutelt in seiner Dortmunder Zeit, sonst hätten die Stuttgarter ihn jetzt auch gar nicht so einfach während der Saison noch dazu holen können, er ist ja noch gar nicht so lange da, aber verschätzt sich irgendwie komplett, diese ganze Situation sieht so seltsam aus, der Ball ist lang und ewig in der Luft und dann Niederlechner kocht den da ab und lupft das Ding dann da rein. Aus Stuttgarter Sicht war dann schon die Frage, als ich den Samstagnachmittag mir angeguckt habe, oh VfB, was macht das jetzt mit euch?
Ich würde mal kurz reingehen.
Ja.
Denn was es vor allen Dingen mit dem Trainer gemacht hat, ist ja, dass er überlegt hat, also schon vor dem Spiel, was mache ich mit meiner Mannschaft? Und ich glaube, bevor wir dann jetzt zu der Reaktion auf den Platz kommen, muss man nochmal festhalten, er hat ja in der Aufstellung was Besonderes gemacht, hat nämlich mit einer Doppelspitze gespielt, mit Guirassy und Pfeiffer. Mhm. Das finde ich, ist das prägende Element dieses Spiels gewesen, denn da sind auf einmal, ne, das Thema Doppelneun hatten wir jetzt schon ein paar Mal, zwei glasklare Kopfballspieler mit drin. Und spätestens in Minute 15 geht genau der Plan auf. Also frag mal Borna Sosa, wie dem diese Aufstellung gefallen hat mit zwei Jungs, die permanent darauf warten, dass Flanken hoch in den 16er segeln. Und genau das passiert in der 15. Minute, Vorbereitung Sosa, Kopfball Guirassy zum 1-1.
Mhm. Natürlich, Tore fallen auch immer, weil in der Defensive Fehler passieren. In dem Fall ist es Maximilian Kaching. Bauer, bei dem ich nicht so richtig verstehe, irgendwas hat ihn irritiert, weil er zieht den Kopf ein. Ne? Er ist ja eigentlich in der guten Position, das Ding zu klären. Guirassy ist hinter ihm. Also er kann den Ball da wegköpfen in dem Moment und zieht irgendwie den Kopf ein. Ich habe mir die Szene noch aus ein, zwei Winkeln angeguckt. Sosa kann übrigens auch mit rechts flanken, haben wir in dem Fall gesehen.
Stimmt, das ist das Untypische 1-1. Daran. Ne? Normalerweise macht er das mit dem anderen Fuß.
Ja. Ja, genau. Also mit dem Rechten und dann Guirassy. Und das tut natürlich Stuttgart extrem gut, dann auch wirklich relativ schnell zum Ausgleich zu kommen. Dann springen wir in die zweite Halbzeit. Da will der FC Augsburg einen Elfmeter haben. Der Kopfball vom, ich weiß gar nicht mehr, welcher Augsburger es war, landet am Arm von Sosa. Der ist im Sprung vom Ball abgewandt und macht für mich eine natürliche Bewegung. Er ist so halb im Sprung und in der Drehung. So, also er sieht den Ball nicht und kriegt das Ding dann an den Arm. Das sieht für mich natürlich aus. Deswegen ist für mich eine richtige Entscheidung gewesen, da keinen Elfmeter zu geben.
Ja. Viel wichtiger finde ich das, was danach passiert ist. Denn Stuttgart hat in der Schlussphase auf ein Tor gespielt. Also ja, ich muss sagen, Wir haben ja schon ausführlicher über Augsburg geredet und wir wissen, dass Augsburg aus seinen Möglichkeiten eine Menge macht und dass Augsburg am klarsten in der gesamten Liga, ich würde sagen auch sogar nochmal vor Union Berlin, am klarsten sagt, wir sind spielerisch nicht auf dem Niveau, dass wir uns Spielerisches erlauben können, ganz viel Spielerisches, und deswegen kommen wir über Zweikämpfe, kommen wir über den Kampf, kommen wir über lange Bälle. Stuttgart hat mit der Art und Weise, wie man diese drei Punkte jetzt einfahren wollte, total beeindruckt. Also das war mal wieder ein Spiel, bei dem ich am Fernseher gesessen habe und dachte, Alter, können die Spaß machen. Wie gesagt, diese Doppelspitze vorne drin, gab später dann natürlich auch Wechsel, da ist dann Pfeiffer rausgegangen, hat nur noch mal ein bisschen was verändert. Aber dann kommt zum Beispiel ein Thiago Tomasch rein und bringt nochmal ein ganz anderes Element. Und sie trauen sich spielerisch mit hochgeschobenen Außenverteidigern, vor allen Dingen natürlich Sosa, weil auf der anderen Seite Anton so eine ungerade Aufstellung gegeben hat. Aber alles hat irgendwie doch so seinen Sinn gehabt. Und das fand ich extrem beeindruckend und umso verdienter das, was dann eben passiert ist, der späte Treffer zum Sieg.
Ja, sie hatten ja vorher schon eine Endo-Riesenchance, da klärt Niederlechner übrigens überragend auf der Linie, muss man sagen. Und dann noch Latte von Pfeiffer und so und dann eben 90. plus 5, also wirklich Schwung, 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 Chance um Chance, Schlussoffensive. Und dann Thiago Tomasch mit der Hacke in den Lauf von Anton, der durchläuft und das Ding zum 2-1 reinwuchtet. Und es ist dann auch der vollkommen verdiente Sieg, alleine in der zweiten Halbzeit Stuttgart 18-5 Torschüsse, 13 davon innerhalb des 16ers. Allein in Halbzeit 2 ein Expected Goals Wert von 1,7. So, und da weißt du einfach, das sind die Zahlen, die einfach den Augentestern belegen.
Ja, insgesamt 29 Torschüsse, 11 auf der anderen Seite. Man hat mal wieder gesehen, was Stuttgart kann. Noch deutlich mehr Ballbesitz. Das ist alles mittlerweile normal, wenn man Augsburg-Spieler anschaut. Aber dieses Mal haben sie dieses, nicht falsch verstehen, dieses Ekelspiel nicht durchbekommen. Und das macht dann, ja, ich sag's ganz ehrlich, das macht dann Hoffnung für die Qualität der Liga, dass da eine Mannschaft ist, und das meine ich wirklich nicht negativ gegenüber Augsburg, aber dass da jetzt mal wieder eine Mannschaft war, die mit spielerischen Mitteln einfach die bessere gewesen ist. Es wird auch wieder Spiele geben, da kommt Augsburg mit dieser Art und Weise durch, und das kann dann ja auch beeindruckend sein, dass du den Gegner überhaupt nicht ins Spiel finden lässt. Aber Stuttgart war irgendwann komplett in der eigenen Zone, im eigenen Bereich, und das eben übers Spielerische, und gewinnt dieses Spiel am Ende verdient mit 2-1.
Ja, und jetzt ist die Frage langsam, also bis auf das Dortmund-Spiel, da ging sie richtig baden mit 0-5, ne? Aber Sieg gegen Bochum, dann im Pokal deutlich weitergekommen, jetzt Augsburg geschlagen. Dieser Michael Wimmer, also bis zur Winterpause bleibt er eh im Amt, aber er sammelt schon einige Argumente, ne?
Ist das der aktuelle Stand, dass Alex Werle sagt, es gibt ja diese Kandidaten, die offensichtlich niemand sonst auf dem Schirm hatte, die dann bekannter geworden sind? Und ist der aktuelle Stand, wir sprechen ganz in Ruhe mit denen und währenddessen gucken wir, ob der Wimmer seine Leistungen bringt, oder ist schon klar, egal was er macht, wir haben vielleicht schon mit den Kandidaten gesprochen und im Winter kommt eh wer Neues, weil das längst in trockenen Tüchern ist und man kriegt es halt im Moment nur nicht mit. Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Also so wie ich das verstanden habe von den Aussagen von Alex Werle und auch von Sven Mislintat, kann der tatsächlich auch selber jetzt in den verbleibenden Spielen, und das macht er ja bislang, viel Werbung in eigener Sache machen. Das ist so ein bisschen, ich habe da einen Kommentar gelesen auf kicker.de, wo es quasi so von der Tendenz her darum ging, ist natürlich auch so ein bisschen ein Wabank-Spiel, wie man so schön sagt, weil du kannst ja auch andere Trainer dann irgendwie jetzt nicht ewig hinhalten, wenn du dich schon für Kandidaten entschieden hast, die dir eigentlich gut gefallen würden. Aber ne, bis zur Winterpause ist eh erstmal safe und ich glaube schon, dass er da eine Chance bekommen könnte.
Gucken wir uns an. Was gucken wir uns als nächstes an?
Lass mir den Bayern weitermachen. Das war ein glatter und deutlicher 6-2-Sieg gegen den FSV Mainz 05. Also 8 Tore, 4-mal Alu, 2 Elfmeter nach VAR-Eingriff. Und die Bayern, die einfach ja, viel Lob dann auch nach dem Spiel von ihrem Trainer bekommen, dafür, wie sie gerade spielen. Ne? Symptomatisch dieses frühe 1-0 durch Gnabry, wo Musiala über den Ball steigt, das Ding dann drin ist. Das entsteht übrigens nicht, wenn Benjamin Kortus, der Schiedsrichter, wir haben ja ein paar strittige Szenen an diesem Spieltag zu diskutieren, aber der lässt da Vorteil laufen. Ne? Und da war eigentlich ein klares Foul, er lässt den Vorteil laufen, dadurch entsteht das Tor. Deswegen, das wollen wir auch positiv mal herausheben. Auch wie sie das 2-0 rausspielen, Doppelpass mit Choupo-Moting, wie der Musiala dann da einsetzt, obwohl er so viele Gegenspieler im Rücken hat. Die Bayern.
Das war der klassische Choupo-Wand-Moment, ne? Da, also, ja. wenn du eine Begründung brauchst, warum Choupo im Moment da vorne spielt, dann kannst du seine Tore nehmen, aber du kannst auch genau diese Vorarbeit nehmen. Die macht es fast noch ein bisschen deutlicher.
Genau, hatte in der Entstehung vom 1-0 auch wieder die Füße drin. Dann hat Mainz diese Doppelchance mit 2-mal Alu, Burkhardt und Lee, das wäre das 1-2 gewesen. Was passiert natürlich stattdessen? Du kriegst das 0-3. Mané hat ersten Elfmeter extrem schlecht geschossen, aber der Nachschuss von ihm ist dann halt trotzdem drin. Das war extrem ja, schwach von Hack in dem Moment, so eine unnötige Grätsche an der Grundlinie im 16er, die muss einfach nicht sein. Und dann war die Messe gelesen, wie es so schön heißt. Ja, Mainz verkürzt vor der Pause nochmal, aber das war ein sehr stabiler, souveräner Auftritt des FC Bayern München.
Du hast jetzt eine Sache noch unterschlagen vor der Pause, nämlich direkt vor dem Tor der Mainzer verschossener Elfmeter von Burkhardt. Mit meiner Frage, kann man Elfmeter gut schießen, die nicht reingehen? Denn wenn man das kann, dann war das so einer.
Ja, kann man auf jeden Fall. Finde ich schon.
Ja. Ich finde, dass dieser Elfmeter, hast du ihn vor Augen, von Johnny Burkhardt,
ja.
So geschossen ist, dass wenn Ulreich im Kasten der Bayern sich entscheidet, was die allermeisten Torhüter tun, alle sagen würden, wow, macht er beeindruckend, schießt das Ding unters Dach. Jetzt nicht mit Vollspann, aber eben durchaus mit einer gewissen Härte. Wenn er sich nicht entscheidet, was die allerwenigsten Keeper tun, dann ist der trotzdem noch schwer zu halten, denn es war am Ende eine starke Parade. Jetzt sieht das natürlich anders aus, weil er ja steht und das Ding geht halt direkt über ihm unters Dach. So, aber es kommt ja immer darauf an, was macht der Keeper. Und man kann immer sagen, oh, hat er toll verladen. Und es gibt auch Elfmeter von Mané zum Beispiel. Was sagen wir beim Elfmeter von Sané auf der anderen Seite, wenn Zentner in die andere Ecke springt? Dann sagen wir niemals, ja, schwach geschossener Elfer. Ne? Das sagen wir nur, weil Zentner in der richtigen Ecke ist. Und dann ist Mané sogar im Glück, weil der Nachschuss ihm direkt vor die Füße fällt. Das heißt also, das Ergebnis, der Faktor Glück. Ja, Leute, ich weiß, man kann den Keeper auch verladen und auch richtig spekulieren, wo er hinspringt und so weiter, alles schön und gut. Aber der Faktor Glück ist in der Bewertung der Elfmeter schon enorm präsent, muss man sagen. Und wenn wir das ein bisschen rausnehmen und einfach nur ehrlich bewerten, wie gut ist der denn grundsätzlich geschossen gewesen, unabhängig vom Faktor Glück, ist der Keeper auf der anderen Seite jetzt gerade in der Laune, mittig stehen zu bleiben, oder springt er in die Ecke? Und auch da, okay, man kann das eventuell auch ein bisschen an der Fußhaltung lesen, aber wir haben genug Gespräche mittlerweile mit Torhütern gehabt, die sich da vor allen Dingen aufs Bauchgefühl verlassen. Dann war das ein gut geschossener Elfmeter. Deutlich besser als der von Mané.
Mhm. Ja. Was haben wir noch am Samstagnachmittag gehabt? RB Leipzig gegen Bayer 04 Leverkusen. 2-0 bei den Leipzigern. Eng auf der Torwartposition. Örjan Nyland kommt zu seinem Bundesliga-Comeback. Den hatten sie erst vor 3 Wochen verpflichtet. Viel Leerlauf eigentlich lange in diesem Spiel. Und dann trifft RB per Kopf von Nkunku. Der ist mittlerweile offensichtlich auch ein sehr guter Kopfballspieler. Das hatte ich bis zu dieser Saison nicht so auf dem Schirm. Szoboszlai bringt den Freistoß und du erklärst mir, ob das für dich überhaupt in der Entstehung ein Freistoß gewesen ist.
Nee, ist bitter für Bayer 04 Leverkusen, weil Hinkapier grätscht und eigentlich den Ball spielt. Ist so eine Rustikal-Ballspielgrätsche mit Gegnerkontakt, aber ich finde zu viel, um Freistoß zu geben. Ist ein bisschen gemein, weil auch das, wenn ich jetzt gerade bei den Elfmetern drüber geredet habe, dass man eher so ein bisschen nach der Konsequenz entweder was wegwischt überhaupt oder überhaupt erst anfängt drüber zu reden. Das ist jetzt auch nicht die größte Fehlentscheidung, die man machen kann, und wir kommen gleich noch zu einer deutlich größeren Fehlentscheidung, die an diesem Spieltag passiert ist. Aber natürlich ist es trotzdem bitter für Bayer 04 Leverkusen, dass dieser Freistoß dann auch so ein Halbfeldding reinsegelt. Übrigens zum wiederholten Male bei RB Leipzig. Ich war ja nun, ihr dürft es mitbekommen haben, unter der Woche in Leipzig beim Champions-League-Spiel. Und da machen sie gegen Real Madrid grandioses Spiel. Am Ende war es ja wirklich eine tolle Leistung und auch ein toller Abend in Leipzig. Da machen sie die ersten beiden Tore auch nach ruhenden Bällen. Jetzt also wieder mit einer ähnlichen Situation, Stichwort Halbfeldfreistoß. Man muss aber sagen, dass das Spiel auch eines war, was dann genau sowas gebraucht hat, denn die ersten 30 plus x Minuten waren krass geprägt von Leute, der Gegner kann ganz schön gut umschalten, gebt dem ja keinen Raum. Und in der Kabine drüben wurde offensichtlich genau das Gleiche gesagt. Und dann bekommst du so ein Spiel raus, obwohl beide Mannschaften noch eigentlich so viel können.
Ich sehe es bei diesem vermeintlichen Foul übrigens wie du. Man muss dazu sagen, also man muss dann auch einen Nkunku nicht unbedingt vollkommen alleine da durchlaufen lassen. Ne? Also der läuft durch so eine Lücke zwischen zwei Verteidigern. Man kann es trotzdem auch verteidigen. Aber ich habe gerade eben für die neue Menschiri-Folge, kleines bisschen Cross-Promo an dieser Stelle, mit Daniel Schlager genau über solche Szenen gesprochen. Foul trotz Ball gespielt. Und er sagte, die erste Frage, die man sich stellt als Schiedsrichter ist, spielt er den Ball oder berührt er den Ball nur? Und Hinkapier, du hast es gerade so schön gesagt, gegen Szoboszlai, spielt den Ball klar. Ne? Und dann ist es eben ein Tackling, was sich klar Richtung Ball orientiert und was auch einfach erfolgreich ist. Und dann ist halt ein bisschen Gegner mit dran. Deswegen kann ich die Leverkusener da schon verstehen. Werner macht dann...
Ja, interessant übrigens, das finde ich eine super Formulierung. Kommen wir dann beim Schalke-Spiel auch nochmal zu. Spielt er den Ball? Also die Information, ich hätte deinen Podcast früher hören müssen. Die Information hätte ich gestern gebrauchen können. Spielt er den Ball oder berührt er den Ball? Nur muss ich mir für die Zukunft merken.
Und um die Cross-Promo perfekt zu machen, wir sprechen auch darüber, wann muss, obwohl jemand zum Abschluss kommt, abgepfiffen werden. Also kann ich nur mal ans Herz legen, weil ich das Ding natürlich auch moderiere. Werner macht in der 83. das 2-0, da wird schnell umgeschaltet, typisches Werner-Tor, Aidara in die Tiefe. Und RB Leipzig liefert seit 1,5 Monaten, trotz dieser ganzen englischen Wochen, trotz keiner echter Trainingswoche bislang, seitdem Rose übernommen hat, ohne Niederlage, 7 Siege aus den letzten 9 Pflichtspielen. Leipzig ist unter Rose komplett auf Kurs.
Ja, und sie haben natürlich auch einen enormen Luxus in Leipzig. Das war ja auch zu Hause. In Leipzig gegen Real sind dann nach Führung Nkunku und Werner auf dem Platz. Jetzt haben die beiden sogar begonnen. Da hast du natürlich eine wahnsinnige Geschwindigkeit. Wir haben, wie gesagt, gesehen, warum das Leverkusen das auch wusste und versucht hat, das zu verhindern. Aber es trägt jetzt gerade eben Früchte, was Alex Schlüter vor der Saison schon gesagt hat, das ist der tiefste Kader der Liga. Und ich habe so das Gefühl, Leipzig geht im Moment, obwohl das alle tun, am wenigsten auf dem Zahnfleisch, weil sie am besten rotieren können.
Ja. Und ähnlich stabil wie RB Leipzig, bei Leverkusen müssen wir nicht drüber reden, ne? Da hat sich unter Xabi Alonso ehrlicherweise bislang noch nicht so wahnsinnig viel zum Positiven verändert. Ähnlich stabil wie RB Leipzig präsentiert sich gerade der VfL Wolfsburg, hat jetzt 6 Mal in Folge nicht verloren. Ja, das waren auch größtenteils schlagbare Gegner, wie jetzt am Samstag der VfL Bochum, aber trotzdem musst du diese Spiele alle ja dann auch erstmal ziehen und eben zumindest nicht als Verlierer vom Platz gehen. 4-0 am Ende für die Mannschaft von Niko Kovac. Die erste Viertelstunde war Bochum noch okay und dann war es, und das hat der Trainer Thomas Letsch dann selber nach dem Spiel auch gesagt, was teilweise ein Klassenunterschied, teilweise komplett naiv verteidigt. Felix Metscher schnürt einen Doppelpack und da sind wir wieder beim von dir beliebten Freistoßthema.
Ja, und meinem Plädoyer, zumindest doch bitte nochmal trainingswissenschaftlich zu untersuchen oder eher spielwissenschaftlich zu untersuchen, ob man die Dinger nicht doch anders verteidigen sollte, denn
ich weiß, was jetzt kommt.
Ja. So, der VfL Wolfsburg macht sich genau das zunutze. Oh, da habe ich gleich auch nochmal was von Marco Rose auf Lager. Dass die Mannschaften bei einem Halbfeldfreistoß immer so grob gucken, hey, 16er Kante ist Schluss. Das hat sich bis auf die Kreisligaplätze der Nation ja durchgesetzt. Und dahinter ist entsprechend ein Raum bis zum Tor, bis zum Torwart. Der Ball soll dahinter segeln und du hast aber als Verteidiger eine nicht angenehme Rückwärtsbewegung, weil ja doch alle absinken. Ne? Also ja, wenn du die Linie hältst oder sogar nach vorne gehst, dann läufst du dem Ball entgegen. Aber wenn du natürlich weißt, dahinter ist ein Raum, wir stehen erstmal hoch und laufen dann aber zurück, dann ist es ja immer irgendwie erstmal unangenehm, denn du musst über die Schulter gucken. Ja, muss der Stürmer auch, aber der muss ihn dann nur über den Scheitel streifen lassen, um ihn ins Tor zu befördern. Das darf der Verteidiger nicht, der muss halt wieder komplett in die andere Richtung köpfen. Das ist schon mal komisch und ungewöhnlich. Ich meine, jetzt wisst ihr alles, weil das wird seit Jahren so gemacht, aber da wurde es halt mal wieder deutlich. Und was hat der VfL Wolfsburg noch gemacht? Sie haben eben ausgenutzt, zu wissen, dass natürlich die Schritte reingemacht werden in den 16er und lassen zweimal jemanden über den Ball hinweg laufen, täuschen da so ein bisschen kreativ an und warten nach diesem ersten über den Ball hinwegsteigen, dass auf diese Reaktion eine Reaktion folgt, nämlich Bochumer absinken in den 16er. Dadurch platzieren sie sich alle noch ein bisschen tiefer, es wird alles noch ein bisschen ungeordneter und Maxi Arnold schlägt den Ball zweimal sehr, sehr ähnlich in den 16er rein, wo es zwei Tore gibt. Also fast identische Tore in der ganzen Grundidee, wie man so einen Halbfeldfreistoß ausführt.
Mhm. Ah, schön analysiert, Alex Schlüter. Chapeau, sage ich da nur.
Weißt du, was das Verrückte ist?
Was denn?
Die anderen beiden Tore sind auch fast identisch. Denn da versucht Bochum anzulaufen, versucht selbst auf Castells als Keeper ein bisschen Druck zu machen und zweimal löst der VfL Wolfsburg das fast identisch mit einem Diagonalball auf die linke Seite, womit direkt erstmal die erste Pressinglinie von Bochum überspielt wird. Und das Schlimme, und da muss man sagen, da kann ich dann auch Coach Letsch verstehen, das ist viel zu einfach, denn du wirst überspielt und bist danach in jedem Zweikampf zu spät. Ja. Und das sind gute Lösungen, die der VfL Wolfsburg da gefunden hat, aber jetzt eben auch keine absoluten Magic Solutions, wie man gegen stark pressende Gegner agieren muss, sondern Leute, das ist zu einfach für uns. Und dann spielen sie von der Seite einmal dann komplett auf die rechte Seite rüber und einmal beim vierten Tor ist der Abschluss dann aus der Zentrale, weil es gar nicht mehr nötig ist, den noch einen weiter nach rechts durchzustecken. Vorher war das ja über Baku passiert. Das heißt also, eigentlich sind es vier Tore mit zwei Versionen, die der VfL Wolfsburg so schießt. Und dann muss man schon sagen, Bochum in dem Fall schwach. Du sagst es, der VfL Wolfsburg mit einer guten Serie jetzt, oder sagen wir zumindest einer sehr ordentlichen Serie, gegen nicht immer ganz starke Gegner. Aber du musst ja auch den VfL Bochum erstmal so deutlich schlagen. Und das haben sie mit genau solchen effizienten Aktionen hingekriegt.
Bochumer Auswärtsbilanz des Schreckens. Wir haben letzte Woche ein bisschen über den VfB ja schon gesprochen, über den VfL ja schon gesprochen. 0 Punkte auswärts und 4-19 Tore. Das ist die Realität VfL Bochum, wenn man im fremden Stadion antritt. Und da muss sich schleunigst irgendwas tun, weil wenn du auswärts gar nichts reißt, dann steigst du am Ende ab. Samstagabend, ein extrem unterhaltsames Fußballspiel. Frankfurt gegen Borussia Dortmund. Hast du auch so viel Spaß wie ich beim Gucken? Es hat mir echt, allein schon diese erste Halbzeit hat mich sehr beseelt.
Du, hier sitzt jemand, der sich in wenigen Minuten auf den Weg in Richtung Lissabon macht und große Freude hat, sich das nächste Spiel der Frankfurter anzuschauen, dann in der Champions League. Grundsätzlich finde ich im Moment Frankfurt eine der attraktivsten Mannschaften der Bundesliga. Und das Schöne ist, sie haben gegen eine gespielt, die das auch von sich behaupten kann. Nicht, weil Borussia Dortmund und Frankfurt einfach mal so durch die Liga flügen. Sie machen eben auch Fehler hinten, aber ich finde, beide Mannschaften haben so viele Momente zum Zungeschnalzen. Frankfurt für mich im Moment sogar noch ein bisschen mehr, aber dann hast du auf der anderen Seite die Bellinghams und ja, auch mal so die Marlins und Co., wo du sagst, ach guck, das ist schon richtig geil. Da gibt's ja so viele in der Liga nicht. Frankfurt und Dortmund hat sie ganz gut versammelt und das ist am Samstagabend deutlich geworden. Plus natürlich auch das Spektakuläre, was dann aus dem Kölner Keller kam, beziehungsweise nicht kam.
Ja, bis dahin geht Dortmund durch Julian Brandt in Führung. Was spielt der eigentlich für eine Saison? 7. Torbeteiligung schon in Pflichtspielen bislang, also sehr effizient. Ein Ballverlust von Frankfurt in der gegnerischen Hälfte und dann wird es plötzlich aus Frankfurter Sicht danach irgendwie passiv, ganz kurios, und dann reicht eine Seitenverlagerung auf Mahlen und der bringt Tempo ins Spiel und Brandt knallt das Ding dann rein.
Ja, da würde ich jetzt, also dass es nicht falsch rüberkommt, ich finde, passiv ist, wenn du den kompletten Angriff bzw. die Verteidigung bewertest, nicht das richtige Wort, weil eigentlich hätte Frankfurt dann, ich habe jetzt gerade nicht genau auf dem Schirm, wer der Rechtsverteidiger gewesen ist, also in dem Moment der Rechtsverteidiger gewesen ist, der gegen Mahlen den Zweikampf verliert, denn da hättest du passiver sein müssen, statt da auf 1-gegen-1 Duell zu gehen, hätte der Frankfurter auf jeden Fall absinken müssen, also eher ein bisschen passiver agieren müssen, um, ne, manchmal ist das ja genau der richtige taktische Move, um der Restverteidigung die Zeit zu geben, um den Rest der Mannschaft die Zeit zu geben, hinter dem Ball zu arbeiten. Er geht halt komplettes Risiko, verliert das Duell gegen Mahlen und dann ist im Zentrum Unterzahl und keine Chance mehr, es vernünftig zu verteidigen.
Genau, mir geht es eher um die Passivität unmittelbar rings um den Ballverlust. Da habe ich mir so gedacht, okay, keiner presst jetzt, also wie man das von Frankfurt eigentlich kennt, ne, versucht ins Gegenpressing zu kommen, alle stehen irgendwie, laufen zurück und du lässt Dortmund im Grunde genommen nach dem Ballverlust dann auch, also lädst sie so ein bisschen ein, aber du hast recht. Ich finde übrigens, dass das aus Verteidigersicht, auch weil ich auf ganz bescheidenem Niveau häufiger auch mal in diesen Situationen war, das ist auch wirklich eine eklige Situation, in der du dann bist, ne? Weil du dich in einer Millisekunde dafür entscheiden musst, mache ich jetzt eben das, was du gesagt hast, lass mich fallen und bin ein bisschen passiver und checke in dem Fall gerade, dass das meiner Mannschaft besser tut, als wenn ich jetzt versuche, in den Zweikampf um den Ball sofort zu kommen. Und das musst du halt einfach in einer Sekunde entscheiden für dich und wenn du dich entschieden hast, kannst du es nicht mehr rückgängig machen, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
Ja, aber das sind natürlich Momente, die dann am Ende schon einen Top-Verteidiger von einem mittelmäßigen Verteidiger unterscheiden. Also das sind jetzt, wenn wir vorhin über Sagadou geredet haben, der bei solchen Situationen immer wieder Probleme hat seit Karrierebeginn, trotz vielen Verletzungen. Das sind Momente, die sind wahrscheinlich, wenn man eine richtig gute Datenbank hätte und von Leuten wie Bonucci oder Chiellini, nehmen wir ruhig sogar beide, alle Defensivaktionen nehmen würde, die keine drei von diesen Fehlentscheidungen getroffen haben. Ne? Also das ist dann der große Unterschied, wenn du ein verdammt spielintelligenter Verteidiger bist. Super schwer, aber das macht dich dann halt nochmal zu was Besserem, ohne dass du dadurch Highlight-Videos bekommst. Weil klar, wenn dieser Zweikampf, jetzt weiß ich echt nicht, aber ich meine gut, dann kritisieren wir halt mal jemanden, wo wir den Namen nicht mal richtig auf dem Schirm haben. Ich gucke gerade parallel nochmal, Ich weiß nicht, wer
könnte es Ebimbe gewesen sein?
Ich weiß es nicht. Kann sein, aber eigentlich steht er ja ein bisschen höher. Ihr habt es ja vor Augen. Aber hey, es ist ja im Endeffekt auch gar nicht entscheidend, wie sagt Sandro Wagner, mein lieber Kollege Sandro Wagner immer, er will ja sowieso nicht den Menschen, sondern den Spieler kritisieren. Wir kritisieren jetzt einfach nur den Menschen da im Frankfurt-Trikot. Wenn er den Zweikampf gewinnt, dann jubelt das Ganze mal wieder sehr, sehr euphorische Stadion. Aber manchmal ist es eben besser, gar nicht auf die spektakuläre Aktion zu gehen und das wäre da richtig gewesen.
Ja, 1-1 Kamada, dann kurze Zeit später, der rutscht sogar noch weg bei seinem Distanzschuss. Hummels klärt da in der Entstehung dieses Tors unsauber und dann ist es wieder Kolo Muani, der im Grunde das Spiel beschleunigt für Frankfurt in dem Moment. Und apropos Kamada, wir haben letzte Woche drüber gesprochen, ich habe einige Nachrichten bekommen von Leuten, die mich bestätigen da drin, dass natürlich Daichi Kamada auch 5 Sterne, was seine Qualität oder sein Talent angeht, verdient hat. Du hast ihm nur eine 4,5 gegeben im Vergleich zu dem Rest, der um ihn da rum vorne spielt.
Ich habe ihm sogar nur eine 4 gegeben.
Das ist ja noch schlimmer. Siebtes Saisontor, dazu hat er in Champions League und Pokal zusammengerechnet auch schon 4 erzielt und er grätscht sogar, hat man in der ersten Halbzeit gesehen mittlerweile. Ne? Also von daher, ich war letzte Woche nicht hart genug. Ich sage dir, du gibst ihm zu wenig Talentstern.
Ich habe ehrlich gesagt auch nicht so viel Ahnung von diesen Talenten, aber ich sag ja nur, der ist top, die anderen beiden sind noch besser. Also das ist, also was ich ja machen wollte, ist deutlich zu machen, was für ein wahnsinniges Potenzial, und das meine ich wirklich so groß gesprochen, was für ein wahnsinniges Potenzial Götze, Kolo Muani und Lindström haben. Und da fällt halt Kamada ein bisschen ab, aber halt nicht, weil er schlecht ist, sondern weil die drei, so doll sind, so gut sind. Und das ist ja eigentlich alles, was ich damit aussagen wollte. Ich habe natürlich auch Nachrichten bekommen, ich habe schon einen Tweet dazu abgesetzt vor einer Woche und eben gesagt, Kolo Muani, Götze, Lindström, das könnte noch größer werden, als vielleicht selbst der hessische Optimist bislang vermutet hat. Und dann haben gesagt, erstens ist das ein Ausschluss, das gibt es nicht, Hessen sind nie Optimisten. Und zweitens, du vergisst Kamada. Und ich habe mir gedacht, ja, ich habe ihn halt einfach nicht mit aufgezählt, weil es mir um die drei Offensivsten geht. Kamada kommt ja da aus einer defensiveren Position, um genau solche Tore dann zu machen. Dass ich den auch gut finde, sei hiermit gesagt.
Vor der Pause gibt es keinen Strafstoß für Eintracht Frankfurt, obwohl Karim Adeyemi Lindström von hinten mit beiden Händen und aus ein, zwei Kameraperspektiven sieht man es echt krass, richtig heftig umstößt. Ich habe mich im ersten Moment gefragt, weil vorher natürlich Lindström auch gegen Süle schubst, ob vielleicht das so ein bisschen Grund war beim VAR, warum am Ende sie das Ding einfach komplett weggewischt haben. Gestern hat allerdings, also am Sonntag, Sascha Stegemann, der Unparteiische, erklärt, dass der VAR, Zitat, die Situation gecheckt hat und als nicht klar und offensichtlich falsch eingeordnet hat. Und dann hat er noch dazugefügt, der Check wurde zu früh abgebrochen, wir haben zu wenig Kameras hinzugezogen. In Köln war Dr. Robert Kamka, der VAR, der mit diesem Spiel betraut gewesen ist. Ich habe mich dazu hinreißen lassen zu twittern, dass das wahrscheinlich der klarste Strafstoß in dieser Saison war, der nicht gegeben wurde.
Ja, also ich würde weitergehen. Das war wahrscheinlich die größte, ich habe keine andere Szene im Kopf. Ich glaube, es war die größte VAR-Fehlentscheidung, die es bislang gegeben hat.
Wir sind uns da ja, glaube ich, beide einig. Aber verstehst du, was ich meine? Ich dachte kurz in dem Moment, okay, der Lindström stößt natürlich vorher den Süle auch so ein bisschen. Sonst wäre der vielleicht noch an den Ball gekommen. Ich glaube, dass wir, also worüber wir gar nicht reden müssen, da habe ich dann auch die Aussage von Karim Adeyemi nach dem Spiel nicht verstanden, weil man sieht in mehreren Kameraeinstellungen, das ist ja wirklich das Glasklasse-Foul. Er sagt irgendwie Körper gegen Körper. Nee, du schubst den einfach wie in der Bar, wenn dir einer auf den Senkel geht, mit beiden Händen und ganz klar und deutlich weg. Und es hätte dann halt einfach Strafstoß geben müssen.
Mir wird nur eine Sache bei der ganzen Geschichte noch ein bisschen zu wenig betont. Und das macht leider diese Fehlentscheidung noch größer, noch wichtiger. Es wäre nicht nur Elfmeter, sondern auch rot gewesen.
Oh, stimmt. Stimmt.
Ja. Und klar, die Leute haben sich erstmal darauf fokussiert, dass es überhaupt nicht geahndet wurde. Aber es ist ja eine glasklare, hundertprozentige Torchance. Und man muss ja nicht mal eine Sekunde drüber nachdenken, ob das ein Zweikampf im Kampf um den Ball gewesen ist. Nein, es ist ja ein Stoßen von hinten. Und ich finde, das macht die Sache halt auch am deutlichsten. Warum macht Adeyemi das? Manchmal hast du so Reflexsituationen mit, oh, ich gehe zu sehr in den Zweikampf und gehe mit dem Körper rein. Der macht das in der Sekunde, weil er weiß, der schießt den ansonsten easy ins Tor. Das wäre passiert. Das heißt also, es ist auch alleine von der ganzen Handlungskette eine so klare rote Karte, weil er überhaupt nur deswegen dieses Foul macht, um dieses Tor zu verhindern. Das ist ja, also er gibt ja die Definition der roten Karte, verhindern einer klaren Torchance da wieder. Das heißt also, wir müssen leider eben sagen, es ist eine noch eklatantere Fehlentscheidung, weil es nicht nur den Elfmeter nicht gegeben hat, den es hätte geben müssen, sondern eben auch die rote Karte.
Sascha Stegemann hat selber gesagt, er hatte keine angenehme Nacht und man hat so ein bisschen rausgehört, er hätte sich einfach gerne da in dem Fall mehr Unterstützung vom VAR
gewünscht. Man muss, also man muss einmal ganz ehrlich sein, ne? Also ich habe das jetzt bei den Spielern gesagt, um mit Sandro Wagner gesprochen zu haben, und bei den Schiedsrichtern wollen wir das natürlich auch, nur ich finde andersrum wichtig, wir haben jetzt mehrfach den Namen Sascha Stegemann gehört. Du hast jetzt mal den Mann mit reingebracht, der eigentlich den Fehler gemacht hat. Denn Sascha Stegemann, du bist der Schiri-Experte mittlerweile von uns beiden, der kann ja da nichts für, oder? Also welchen Vorwurf kann man ihm machen?
Naja, der einzige Vorwurf ist, aber da hat er selber ja auch gesagt, er hat schon den Anspruch für sich, dass er sowas eigentlich dann auch selber erkennt.
Okay, ja,
auf dem Feld.
Ja, genau. Wollen wir jetzt noch nicht zu klein reden? Ja, klar.
Genau.
Ja.
Und das muss ja weiterhin so sein, aber natürlich ist deswegen ja, gibt es ja den Videoassistenten als Unterstützung. Und das hat ja dann zum Beispiel auch Markus Krösche nach dem Spiel gesagt, dass der Schiedsrichter auf dem Feld mal was nicht sieht, geschenkt. Aber dafür haben wir ja das Tool und das wurde in dem Fall nicht richtig benutzt.
Ja. Und dann geht's so dahin, wollte ich was sagen, aber das Gute ist, es sind ja zwei tolle Mannschaften, die danach dann trotzdem noch weiterhin begeisternden Fußball spielen.
Bellingham 2-1, Süle mit dem auslösenden Pass, Moukoko, der super durchsteckt, und dann macht Bellingham noch so einen ganz kleinen Wackler, legt sich das Ding auf links, hat einen stabilen Abschluss, und Dortmund schießt in diesem Spiel wirklich genau, das ist tatsächlich so, zweimal aufs Tor und beide sind drin, und am Ende zieht Borussia Dortmund, und das ist ja dann tatsächlich mal eine Qualität, die man so häufig mit dem BVB nicht in Einklang bringt, dieses Spiel, obwohl der Gegner wirklich Chancen ohne Ende hat. Mehrfach Kolo Muani, Götze, einmal klärt Schlotterbeck fantastisch auf der Linie, unglaublich, wie der da auf der Linie klärt. Kobel ist ansonsten der die Dinger verhindert.
Das übrigens also nach einem Schlotterbeck-Fehler. Der Platz, der Platz, das war auch krass. Du hast es ja offensichtlich auch über 90 Minuten gesehen. Ich habe auch lange nicht mehr so viele Ausrutscher gesehen. Also der Frankfurter Platz muss in einem schwierigen Zustand gewesen sein. Man fragt sich dann immer, warum kriegen die beim Warmmachen nicht richtig analysiert, welche Besohlung es braucht, dann sollen sie halt Stollenschuhe anziehen oder so. Aber wenn alle ausrutschen, dann muss man, glaube ich, auch einfach mal festhalten, war der Platz so schlecht, dass es gar nicht die richtigen Sohlen, die richtigen Stollen, die richtigen Nocken, was auch immer, gegeben hat. Und das hat unter anderem dann auch nochmal zu Chancen geführt für Eintracht Frankfurt. Schlotterbeck rutscht weg, Lindström hat die Riesenchance und da ist es dann wieder Kobel gewesen, der mit mehreren Aktionen die Eins gehalten hat, so sagt man es.
Platzqualität wird bei mir in Seifigkeit gemessen. Am Ende Eintracht Frankfurt 1,91 Expected Goals, Dortmund 0,6 im Übrigen, 20-7 Torschüsse, 7-2 Schüsse aufs Tor, aber Dortmund gewinnt am Ende dieses Spiel. Die Frankfurter ärgern sich unglaublich darüber und Dortmund gewinnt endlich mal wieder ein Spiel, ja, was eigentlich gar nicht zu gewinnen ist. Und weißt du, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben? Ich habe hier ganz dick und fett bei mir stehen, Mats Hummels muss in dieser Form aber dringend mit zur WM. Egal, ob Mario Basler sagt, dass er immer noch im Sprint schneller wäre als der Hummels jetzt. Also für mich gibt es gar keine Diskussion, dass Mats Hummels mit zur WM muss.
Also eine Diskussion finde ich schon okay, aber lass uns das nochmal vertagen, weil über den Kader werden wir sowieso reden. Ich glaube, Kaderbekanntgabe ist irgendwie am 10.11. oder 11.11. Wir vermerken das hiermit als deine klare Tendenz pro Füllkrug und pro Mats Hummels. Ich kann dir jetzt aber schon sagen, ich möchte dann auch, weil das wäre mir hier zu leichte polemische Politik, ich möchte dann auch von dir wissen, bei wem du denn kontra bist. Also dann musst du ja auch klar sagen, ich bin kontra Toni Rüdiger, for example. Ne? Also einfach nur fordern, wer mit muss. Also das ist wie zu sagen, ey Scholz, Mach mal hier Preise runter.
So. Ja, schön, Mann, kein Problem. Das kriegen wir.
Okay,
wir springen.
Das finde ich gut. Haben wir eigentlich über dieses 2:1 Bellingham gesprochen? Ja, du hast es zumindest erwähnt.
Ja, ja,
ne?
Klar. Ja. Ich hab auch ein bisschen versucht zu beschreiben, wie es zustande gekommen ist. Lass uns in den Sonntag springen und hierzu kommen.
Der alte und neue Tabellenführer heißt Union Berlin.
Perspektivenbericht von Alex Schlüter zu diesem Spiel an der Alten Försterei. Ich war schon in der Arena auf Schalke, nehme mit einem Auge wahr, ui, die Gladbacher führen, jetzt geht's dahin mit Union Berlin und der Tabellenführung. Vielleicht kommen die Freiburger jetzt mit einem Sieg auf Schalke dann sogar ran. Und dann, bevor die Sendung losgeht, schaue ich, das 1-1 ist gefallen, gucke drauf, dann sehe ich, da ist nochmal ein Tor gefallen, aber da wird diese gute alte, diese Stecktafel da im Stadion doch nochmal bemüht und das Tor wird zurückgenommen. Und spät, als das Spiel auf Schalke schon lief, erfahre ich davon, dass die Unioner eben doch wieder das Ding gezogen haben und Tabellenführer bleiben. Du warst vor Ort und kannst es noch ein bisschen ausführlicher zusammenfassen.
Ja, kann ich tatsächlich. Also Gladbach spielt eine blitzsaubere erste Halbzeit gegen Union, das überhaupt nicht zur Entfaltung kommt. Gladbach lässt nichts zu. All die Stärken von Union kommen nicht zum Tragen. Gladbach geht in der 33. Minute nach einer Ecke von Lars Stindl in Führung durch Nico Elvedi. Der war unter der Woche im Training umgeknickt, war angeschlagen, ist fit geworden und nickt das Ding dann ein. Muss noch nicht mal hochspringen in dem Moment. Jordan springt da am Ball vorbei. Gut getretene Ecke. Und das ist dann schon das fünfte Gladbacher Tor in dieser Saison nach einer Ecke. Also da sind sie einfach sehr, sehr gut. Und es veredelt im Grunde genommen wirklich einen guten Auftritt der Borussia in Halbzeit Nummer 1. Und dann im zweiten Durchgang wird Union peu à peu nach der Pause ein bisschen besser. Und dann in der 59. Minute gibt es den ersten Dreierwechsel von Urs Fischer. Trimmel, Haraguchi und Sven Michel kommen rein. Vor allem Trimmel über rechts macht sofort richtig Druck. Reasson geht wieder auf die linke Seite. Plötzlich haben sie diese Flügelzange, die da anschiebt ohne Ende. Es kommen Flanken ohne Ende. Auch Michel macht Alarm. Und in der 74. gibt es nochmal einen Doppelwechsel von Fischer. Und da wechselt dann noch offensiver. Leveling und Behrens für Becker und Haberer. Also zwei ganz klar Offensive. Und Haberer ist ja eher der Mittelfeldspieler. Also es wird noch offensiver, weil Fischer in dem Moment auch gemerkt hat, oh, irgendwas ist hier nach der Pause passiert. Gladbach spielt nicht mehr so, wie sie das in Halbzeit Nummer 1 gemacht haben. So, und dann kommt eben das 1:1, 79. Minute, eine Flanke von Diogo Leite von so halb links, der Ball ist 100 Jahre in der Luft, lange zu sehen und bei den Gladbachern ist ja im Moment nicht Jan Sommer im Tor, sondern Tobias Sippel. Wir hatten Almut Schuld als Expertin mit dabei zum ersten Mal bei DAZN, Torhüterin. Die hat einen genauen Blick auf ihn gehabt und ich habe mit ihr über diese Szene danach nochmal gesprochen. Dieser lange Ball kommt, diagonal, ewig in der Luft. Und sie hat mir den Moment gezeigt, wo Sippel sich entscheiden müsste, jetzt loszulaufen und sich eben nochmal entscheidet, so ein bisschen zur Seite und dann erst nach vorne zu laufen. Und dann ist er einfach zu spät dran, faustet am Ball vorbei, er faustet den Torschützen Behrens sogar noch weg. Ja, das ist ein ganz klarer Torwartfehler. Bis dahin, auch wenn Union besser wurde, haben die Gladbacher eigentlich weiterhin nicht wahnsinnig viel zugelassen. So, und dann, Schümann, du warst oft genug an der Alten Försterei. Ich war jetzt das erste Mal tatsächlich mal mit Zuschauern und mit Fans und in einem Spiel dort und habe auch diese Wucht jetzt mal zu spüren bekommen. Danach weißt du, was bei Union passiert. Ne? 1-1 und die drücken immer mehr. Es segeln Flanken ohne Ende ein. Gladbach kriegt keine Entlastung mehr hin. Du hast gesagt, da macht Trimmel vermeintlich das 2-1, steht aber knapp im Abseits. Und dann 97. Minute. Es gibt den Siegtreffer für Union, für alle, die sich fragen, wie man den Mann ausspricht. Ich habe es mal mitgebracht.
Danilo Duki, ESA FC Union Berlin.
Das ist mein neues Lieblingsspielzeug. Es gibt so ein Commentary-System, wo sich die Spieler selber aussprechen. Und das ist für uns natürlich extrem gut. Ich werde jetzt immer mal da reinhören, wenn wir auch wieder irgendwelche Fragen haben, weil wieder irgendwelche Niederländer oder keine Ahnung, Schweden in die Liga gekommen sind. Es ist wirklich, du musst dir das vorstellen, die letzte Aktion des Spiels. Und Union führt eine Ecke kurz aus und Gladbach hat überhaupt nicht auf der Kappe, dass sie diese Ecke kurz ausführen können. Alle pennen, Leveling mit der Flanke und dann kommt Ducky aus dem Rückraum mit Vollgas, nickt das Ding ein. Daniel Farke hat nach dem Spiel gesagt, ja, das ist dann leider auch genau die Zone bei Ecken, wo normalerweise mein kopfballstärkster Spieler mit Benze Baini steht, den muss da verletzungsbedingt auswechseln.
Ist der kopfballstärkste Spieler? Auch interessant. Also,
ja, fand ich auch spannend. Und Union dreht das Spiel durch die Kopfballtore Nummer 6 und 7 in dieser Saison. Das ist Liga-Bestwert und wir haben es gerade gehört. Nach dem Spiel wird angestimmt, deutscher Meister wird nur der FCU.
Ich habe eine Frage zu dieser Phase, die du gerade beschrieben hast. Also angetrieben von den Fans natürlich, aber ist es tatsächlich dann so, dass Gladbach nicht mehr hinten rauskommt? Ja, weil Union Berlin mit dann dem 1-1, was offensichtlich Rückenwind gegeben hat, ist ja eigentlich nicht bekannt dafür, dann offensiv nach vorne, also nicht falsch verstehen, mit ganz viel Ballbesitz Fußball den Gegner hinten reinzudrücken. Ist das tatsächlich gelungen? Weil eigentlich sagen wir ja immer, die spielen es immer kontrolliert und die sagen, wenn der Gegner den Ball hat, voll okay, weil wir können umschalten. Kriegen sie es dann mit dem Publikum im Rücken tatsächlich hin, zumindest im eigenen Stadion, eine Mannschaft, die ja eigentlich sehr viel spielerischer veranlagt ist als Union, nämlich Borussia Mönchengladbach so hin reinzudrücken, dass es wirklich auf das Tor geht, oder war es eher offener Schlagabtausch?
Ich mache es mir einfach. Ich lasse einfach dem Mann antworten, den ich nach dem Spiel bei mir im Interview hatte, Chris Kramer.
Ich finde, dass wir die letzte halbe Stunde extrem drum gebettelt haben. Es ist gar kein Problem, wenn man sich gegen Union Berlin ein bisschen tiefer fallen lässt. Da muss man aber in der Flankenverteidigung richtig, richtig gut sein. Beim letzten Gegentor, da sage ich nichts, da haben wir die Ecke nicht gut verteidigt und haben 2-0 eigentlich ausspielen lassen. Aber da waren 3-4 Bälle, da ist richtig Schnee drauf, die wir einfach gewinnen müssen. Und dann vor allen Dingen haben wir eigentlich im Prinzip die ganze zweite Halbzeit, haben wir jeden Abschluss, den wir hatten. Wir haben es in der ersten Halbzeit gut gemacht, hatten Kontrolle. Ich weiß nicht, warum wir nicht mehr gespielt haben. Wir haben immer rausgeschoben. Das kannst du auch machen, aber dann musst du ab und zu auch mal einen zweiten Ball gewinnen und da irgendwie Akzente setzen. Das haben wir gar nicht gemacht. Und dann müssen wir halt irgendwann mal wieder auch bei aller Hektik dazu kommen, dass wir ein bisschen Fußball spielen.
Und ich glaube, jetzt hast du einen sehr guten Eindruck davon, wie diese zweite Halbzeit gelaufen ist.
Ja, ne? Und es ist interessant, weil dann ist Gladbach nicht das gelungen gegen Union, was Stuttgart gegen Augsburg gelungen ist. Das ist genau das, was ich meinte. Also, du bist eine spielerisch veranlagte Mannschaft, was Borussia Mönchengladbach ist, genauso wie es Stuttgart ist oder zumindest ähnlich wie es Stuttgart ist. Und du hast eine gegnerische Mannschaft, die wahnsinnig gut in den Zweikämpfen ist, die wahnsinnig gut bei den zweiten Bällen ist. Und die eine Mannschaft, nämlich Stuttgart, hat es trotzdem hinbekommen, diese spielerischen Lösungen zu finden. Und Gladbach hat, anders als offensichtlich in der ersten Halbzeit, dann dieses Mittel aufgegeben und hat zu viele lange Bälle gespielt, weil im Kopf offensichtlich was passiert ist. Und das ist natürlich unterstützt durch das, was zu den Rängen passiert ist. Du hattest nicht mehr das Selbstverständnis, auch nicht mehr die Handlungsschnelligkeit. Das ist jetzt eine Interpretation so ein bisschen aus der Ferne. Ich habe nur die Highlights gesehen. Du hast es sehr viel intensiver verfolgt. Und so Union komplett in die Karten gespielt.
Ja, ja, absolut. Und es passt so ein bisschen in diese Phase. Da habe ich mit Christian nach dem Spiel auch drüber gesprochen. Gladbach ist gerade für mich total schwer zu greifen, weil sie phasenweise echt gut spielen. Aber sie haben jetzt, ich glaube, es sind aus den letzten 8 Spielen jetzt 9 Punkte geholt. Ne? Und das ist halt einfach sehr dürftig. Man muss zur Ehrenrettung natürlich noch dazu sagen, das hat auch Daniel Farke schon nochmal hinten raus gesagt und wir haben auch vor dem Spiel drüber gesprochen, die haben extrem viele verletzte Spieler, die eigentlich Stammspieler sind, also Jonas Hofmann, Jan Sommer und wie sie nicht alle heißen, dann noch Benze Baini im Spiel verletzungsbedingt raus. Das ist ein Argument. Auf der anderen Seite hast du eine ganze Woche gehabt, dich vorzubereiten. Union hat die Doppelbelastung, hat am Donnerstag noch in der Europa League gespielt und du spielst eine gute erste Halbzeit. Und deswegen, und das war nicht nur bei Chris Kramer nach dem Spiel im Interview so, sondern auch bei Daniel Farke und bei Marvin Friedrich bei seiner Rückkehr in die Alte Försterei, die haben alle gesagt, wir haben keine Ahnung, warum es diesen Bruch gab. So, und das muss muss man analysieren.
Werbung.
Leute, kurzer Einwurf unsererseits. Union Berlin schießt kurz vor Ende ein Tor, wird zurückgenommen in der Nachspielzeit, alle Mann nach vorne, doch noch irgendwie das Ding reingeprügelt. Das sind Spielverläufe, wo man eigentlich sagt, gibt's nur bei FIFA oder bei Ted Lasso. Und was ist das Gute? Jetzt kann man das beides haben.
Ja, es verschmilzt. Die Freunde von EA Sports haben nämlich tatsächlich Ted Lasso und seine Mannschaft, den glorreichen AFC Richmond, in FIFA 23 implementiert. Wir haben ja an dieser Stelle im Podcast schon ein paar Mal über diese Serie gesprochen, Ted Lasso, die ihr bestimmt alle oder zumindest viele von euch schon geguckt habt. Und ihr könnt jetzt also mit dieser Mannschaft, mit Ted Lasso an der Seitenlinie, mit Roy Kent, dem sympathischen, ein bisschen kauzigen Kapitän auf dem Feld, mit diesem Team könnt ihr jetzt spielen bei FIFA. Also eine fiktive Mannschaft aus unserer Lieblingsfußballserie, die ihr jetzt quasi da einfach auf dem Feld steuern könnt. Keine Sorge, wir haben es beim letzten Mal schon erwähnt, als wir über FIFA gesprochen haben. Ihr könnt zum Beispiel natürlich auch mit diversen real existierenden Teams spielen, zum Beispiel der Frauenfußballnationalmannschaft. Da kann man bei FIFA 23 jetzt eine Weltmeisterschaft zocken. Aber ich finde es schon extrem charmant. Ted Lasso an der Seitenlinie und den AFC Richmond steuern macht eine Menge Spaß.
Es verschmilzt, was verschmelzen soll. Wir schmelzen dahin. FIFA 23 ist jetzt überall draußen zu haben. Glückwünsche an die alte Försterei. Die Eisernen bleiben an der Spitze der Tabelle, haben jetzt 26 Zähler. Es bleibt beeindruckend. Das kann man ja genauso auch über den SC Freiburg sagen, der eben kurz dahinter kommt. Warum? Weil bei dem Spiel, das ich gestern begleitet habe, ein 2:0 für die Freiburger rausgesprungen ist. Das Ganze im fremden Stadion, nämlich auf Schalke. Ich würde sagen, wir reden gleich auch noch ein bisschen über die Breisgauer, aber klar, Fokus war auf den FC Schalke 04. Neuer Trainer mit Thomas Reis, Ex-Bochum-Coach. Kein Sportdirektor Rufen Schröder mehr. All das in den letzten Tagen passiert. Und wie habe ich im Vorgespräch zu dir gesagt, also nie war klarer, mit wem wir vom Kicker-Seite in dieser Woche reden müssen, als mit Toni Lieto, dem Mann, der sich um den FC Schalke 04 kümmert. Und ihr werdet jetzt gleich in eine Szene eintauchen, die ich euch wie folgt beschreiben kann. Spiel ist rum. Toni Lieto sagt: Hey, wir können jetzt quatschen, aber da du ja gleich noch deinen letzten Zug nach Hamburg erwischen musst, würde ich sagen, setz dich in mein Auto und ich fahre dich zum Hauptbahnhof nach Gelsenkirchen. Der Verkehr, und das werdet ihr in den nächsten so rund 15 Minuten hören, ist weg vom Stadion gar nicht mal so cool. Zum Glück war es das Gespräch aber.
Was ist trister als ein Gelsenkirchener Stau, eine Schalke-Niederlage, zumindest wenn man die Leute hier im Umkreis fragt. Ich habe einen, der sich damit auskennt, bei mir im Auto, wenn ich ehrlich bin, sogar als Chauffeur. Toni Lieto. Toni, hast du eigentlich mal mitgezählt, wie viele Reisen du hier in diese Arena und wie gerade eben von dieser Arena weggemacht hast in deinem Leben?
Nee, habe ich tatsächlich nicht gezählt. Ich führe da keine Strichlisten, aber es waren unzählige. Und in den letzten Jahren oder in der letzten Zeit, die Aufstiegssaison in der zweiten Liga mal ausgeklammert, war das meiste trist, muss man sagen.
Ja, und jetzt haben wir dann entsprechend auch wieder genau dieses Thema, genau diese Stimmungslage. Also wir fahren nach Hause am Sonntagabend vom Spiel Schalke gegen Freiburg, ein 0:2. Man kann schon sagen, dass das auch genauso in Ordnung ging. Oder kannst du den Schalke-Fans mehr Hoffnung machen?
Das ging jetzt erstmal genauso in Ordnung. Sie hatten es in der ersten Halbzeit ganz gut gemacht, im Verbund gut verteidigt, kriegen dann aber in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit diesen Nackenschlag, das ist dann mental schwierig. Und in der zweiten Halbzeit hat Freiburg einfach einen Gang zugelegt und die waren drauf und dran, das 2:0 zu erzielen. Haben dann 11 Meter dafür gebraucht, aber ja, das war ein verdienter Sieg der Freiburger, daran sieht man einfach. Und es waren ja müde Freiburger, die hatten ja unter der Woche noch ein Europapokalspiel. Daran sieht man einfach, dass es im Moment absolut einfach nicht reicht für die Schalker, die jetzt schon 5 Punkte Rückstand haben aufs rettende Ufer.
Ja, und dann passiert da halt, weil es Schalke ist, auch hinter den Kulissen so viel. Also ich kann dir ja mal sagen, Benni und ich, wir haben jede Woche die Aufgabe zu überlegen, mit wem von euch Kicker-Reportern sprechen wir denn? Wo gibt es die spannenden Themen? Du hattest, glaube ich, die klarste Pole-Position seit langem. Lass uns das mal aufdröseln. Womit fangen wir an? Mit dem Thema Rufen Schröder oder mit dem Trainer-Thema? Ich weiß gar nicht, ob man da eine Chronologie reinbekommen kann. Lass uns vielleicht mal mit Entlassung Kramer und neuer Trainer Thomas Reis beginnen. Für dich auf der Hand liegend, was, glaube ich, ein paar Argumente so mitbringen würden oder doch auch ein bisschen überraschend, was zum Beispiel so frische Meldungen wie Raúl war sogar ein Kandidat mit sich bringen würden.
Ja, Raúl soll sogar ein Kandidat gewesen sein, das stimmt, ja. Ja, also im Endeffekt, klar, Frank Kramer, der hat ja von Anfang an keinen Kredit hier auf Schalke, mit der ersten Sekunde nicht und das konnte auch nie, konnte er nie aufholen. Und dann ist er jetzt einer von den 10 Ligaspiele-Trainern des FC Schalke zusammen mit Manuel Baum und Christian Groß. Alle drei jetzt nur 10 Ligaspiele geschafft. Frank Kramer war dann letztendlich ausschlaggebend das Pokalspiel gegen Hoffenheim. Aber im Grunde war es ja schon abzusehen, dass sich Schalke wieder wird trennen müssen von ihm. Dafür war die Bilanz einfach zu schlecht. Dafür muss ich sagen, haben sie dann ein bisschen zu lange gebraucht, um Thomas Reis zu präsentieren, mit dem sie sich ja eigentlich schon einig waren, mit dem sie schon im Sommer Kontakt hatten. Trotzdem hat es dann wieder 2 Wochen gedauert, ungefähr. Und das warf erstmal kein gutes Licht auf die Verantwortlichen. Und dann plötzlich kam ja auch noch die Hammermeldung von Ruven Schröders aus dazwischen. An einem Tag, an dem man eigentlich gedacht hat, möglicherweise, da kannte man den Namen noch nicht offiziell, möglicherweise wird der neue Trainer die Mannschaft das erste Mal aufs Feld führen. Und 5 Minuten, bevor die aufs Feld kommen sollten, aufs Trainingsfeld, kommt die Nachricht, dass Ruven Schröder den Verein verlassen möchte. Also sehr turbulente Tage.
Ich kann übrigens mal sagen, aus meiner Sicht lief es so, ich habe Ruven Schröder in Vorbereitung auf die Sendung, die wir hier heute gemacht haben, eine WhatsApp-Nachricht geschrieben und gesagt, Ruven, kannst du uns schon eine grobe Tendenz nennen, wann der neue Trainer präsentiert wird? Weil wir natürlich auch überlegen, was können wir erzählen, was können wir vorbereiten? Und in dem Moment gehe ich bei euch auf den Kicker, auf die Website und sehe, es gibt eine ganz andere Meldung und ich musste hinterher schreiben, du vergiss meine Nachricht, du bist ja jetzt offensichtlich deutlich mehr Thema, als ich das erwartet hätte. Hat es dich auch überrascht?
Also an deiner kleinen Anekdote siehst du, dass Schalke 04 ein absolutes Tagesgeschäft einfach ist. Ja, zu deiner Frage, ob es mich überrascht hat. Ja, der Zeitpunkt hat mich total überrascht und diese Meldung hat mich auch überrascht. Was mich nicht ganz überrascht hat, war, dass Schalke das ja auch ein bisschen damit begründet hat, dass die Energie zuletzt gefehlt hat bei Ruven Schröder. Den Eindruck hatte ich tatsächlich auch. Wir hatten vor ein paar Wochen mal eine Mixzone nach dem Training, wo wir dann mit ein paar Journalisten zusammengestanden haben. Und da habe ich ihm in die Augen geguckt und habe da schon gemerkt, dass es irgendwie nicht der energetische Ruven Schröder aus den vergangenen Monaten. Dann auch zu ihm gesagt, sag mal, was macht das denn alles mit dir gerade? Und hat er so ein bisschen durchgeschnauft und gesagt, ja, ist schon anstrengend und dass er kaum Urlaub gehabt hat, fast gar nicht. Aber dass es natürlich letztendlich dazu führt, mit vielleicht ein paar anderen Dingen noch, dass er jetzt hier den Verein darum bittet, ihn sofort verlassen zu können, das hätte ich an der Stelle tatsächlich nicht gedacht.
Leute, übrigens, diese Ausführungen, wie immer stichhaltig und investigativ von Toni Lietto, die sind eigentlich noch viel beeindruckender, wenn ihr jetzt wisst, dass er nebenher auch noch auf der Überholspur Alex Schlüter zum Bahnhof nach Gelsenkirchen fährt. Beeindruckend. Aber man merkt, du bist hier schon 1-2 Mal lang gefahren. Wird diese Position jetzt neu besetzt werden? Muss ja eigentlich.
Die wird jetzt erstmal aufgefangen von Peter Knebel. Also im Endeffekt genau von dem Mann, der vor 1,5 Jahren sich dafür eingesetzt hat, dass die damals nicht besetzte Sportdirektorenstelle auf Schalke mit Ruven Schröder besetzt wird, weil Peter Knebel damals gesagt hat, dieser Aufgabenbereich ist nicht seiner, da fühlt er sich nicht so wohl. Es ehrt ihn, dass er das auch so öffentlich sagt oder gesagt hat damals. Und ja, jetzt muss genau er diesen Bereich beackern. Und zwar mit Blick auf eine Transferphase, die sehr, sehr, sehr kompliziert werden wird, weil Schalke bekanntlich absolut gar kein Geld hat und die Mannschaft aber auf mehreren Positionen verstärken müsste, damit sie konkurrenzfähig werden kann.
Heißt Leihgeschäfte oder was kann die Lösung sein?
Ja, Wintertransfers sind immer noch schwieriger als im Sommer traditionell und ja, sie müssen gucken, mit was sie sich behelfen. Also der Ruven Schröder hatte ja damals vor der zweiten Bundesliga-Saison sich mit vielen Leihverträgen geholfen oder beholfen. Das hat er sehr gut gemacht und ja, jetzt wird es vermutlich auch auf die ein oder andere Leihe hinauslaufen. Ja.
Wo du es gerade nochmal ansprichst, also diese Ära von Ruven Schröder, klar, also mein großes Wort, aber ja doch eine Phase, die besonders gewesen ist für den Verein, denn er hatte kein Geld, hat trotzdem, obwohl gar nicht so viele Leute damit gerechnet haben, Schalke direkt wieder in die erste Liga geführt. Wie siehst du diese Phase, diese Ära, welches Wort auch immer wir benutzen wollen, jetzt, wo es vorbei ist von Ruven Schröder beim FC Schalke?
ich würde sie zweigeteilt sehen. Seine erste Zeit bis zum Aufstieg, das hat er wirklich fantastisch gemacht, muss man sagen. Einen ganz, ganz tollen Job. Rund um die Uhr war der Job, den er ausfüllen musste. Er hat ja wahnsinnig viele Transfers getätigt. Er hat aus einem wirklich absoluten Trümmerhaufen damals eine Aufstiegsmannschaft geformt, die dann sogar Zweitligameister geworden ist. Mit ganz kreativen Verträgen, haben wir gerade schon gesagt, Leihverträge oder sonstige Kunstgriffe, die er da gemacht hat. Dann kam allerdings, also in der Zeit hat er sich einfach ein Denkmal gebaut hier auf Schalke. Dann kam allerdings der Sommer 2022 und da haben sich die Schalke dazu entschieden, nochmal einen großen Umbruch einzuleiten. Aus meiner Sicht wäre es auch möglich gewesen, weitere Teile der Aufstiegsmannschaft zusammenzuhalten. Beispiel ist vielleicht Bremen, die haben das auch so verfolgt, diesen Weg. Schalke hat sich dagegen entschieden, wollte nochmal einen Umbruch und das ist leider bisher krachend schiefgegangen. Diese Mannschaft ist im Moment nicht Bundesliga-tauglich und deswegen werden sie da im Winter ganz stark nachjustieren müssen. Auch das ist halt einfach eine Folge von Ruven Schröders Entscheidungen im Sommer. Also die erste Phase Note 1, die zweite Phase eher eine 5, mangelhaft.
Immerhin lebt er noch, denn man hätte ja fast was anderes erwarten können, einen anderen Eindruck bekommen können, als man Peter Knebel bei dieser, man muss jetzt schon sagen, legendären Pressekonferenz zum Amtsantritt von Thomas Reis gehört hat. Skurril, du warst mit dabei. Du hast auch eine Menge Wortmeldungen gehabt, weiß ich. Ich habe auch da nicht mitgezählt, aber fass gerne nochmal aus deiner Sicht zusammen, wie sich das da vor Ort angefühlt hat und versuch mal zu erklären, warum Peter Knebel diese Worte gewählt hat, die er gewählt hat. Also für diejenigen, die das nicht mitbekommen haben, es war tatsächlich fast schon eine Trennungstrauerrede, eine natürlich auch Lobhuldigung auf Ruven Schröder, ein Freund, der eben nicht von oben, zum Glück nicht von oben, lieber Ruven, sondern eben jetzt auf diesen Verein schaut und immer im Herzen sein wird. Irgendeine Erklärung, wieso er diesen Weg gewählt hat?
Du sagst, es ist skurril, ist glaube ich die richtige Bezeichnung für diese Pressekonferenz. Also er sagt im Nachhinein, dass er da als Mensch gesprochen hat und nicht als Vorstand. Trotzdem muss ich sagen, fand ich es übertrieben. Nicht nur die Worte, die er gewählt hat, sondern einfach auch diese komplette Körpersprache, die Körperhaltung. Das war aus meiner Sicht völlig fehl am Platz, weil eigentlich war es eine Pressekonferenz, um den neuen Trainer vorzustellen, der daneben saß. Und normalerweise müsste man den Scheinwerfer darauf richten. Man konnte eigentlich gar nicht so viel falsch machen bei dieser Pressekonferenz. Der Sportvorstand setzt sich einfach dahin und sagt, die Trennung von Ruven Schröder tut uns weh, ich habe einen Freund gewonnen und verliert oder wird mit zwei, drei Statements in seine Richtung oder an ihn und dann lenkt man über auf den neuen Trainer. Er hat aber da einen 6- oder 7-minütigen Monolog draus gemacht, aus meiner Sicht, und da bleibe ich bei eher fehl am Platz. Und noch so eine kleine Anekdote, die zu dieser Pressekonferenz dazugehört, ist ja, dass er dann vehement versucht hat zu verteidigen, dass der Tag zuvor ein chaotischer Tag auf Schalke gewesen sei. Und das war eine meiner Wortmeldungen, die du gerade angesprochen hast, wo ich dann gesagt habe, dass ich das ganz anders sehe. Weil wenn was chaotisch ist, wenn ein Zustand chaotisch ist, dann wahrscheinlich, wenn man keinen Sportdirektor, keinen Trainer hat in dem Moment, dann auch noch den Sportdirektor verliert, dann auf dem letzten Platz steht, zweitschlechteste Abwehr hat, zweitschlechteste Offensive, wirklich keine Perspektive so richtig. Das ist doch im Grunde ein chaotischer Zustand. Versuchen dagegen zu reden, das glaube ich, damit hat er sich nicht so richtig in Gefallen getan.
Ich habe noch zwei Fragen, Toni. Du als Ortskundiger, schaffen wir das pünktlich? So eine halbe Stunde hätte ich noch, bis mein Zug fährt. Bist du weiter optimistisch, während wir hier im leicht stockenden Gelsenkirchener Verkehr stehen?
Als Schalke-Reporter lernt man einfach, die Ruhe zu bewahren. Das überträgt sich dann auch aufs Autofahren.
Ich merke schon und bleibe optimistisch. Und zweite Frage, Stichwort Neuverpflichtungen. Also wie, haben wir geklärt, wird auf jeden Fall schwer, vielleicht Leihgeschäfte, auf jeden Fall alles erst im Winter. Und wo? Abwehr, natürlich auch mit vielen Verletzten, Hauptbaustelle oder wo sagst du, muss zwingend was herkommen?
Ja, Abwehr, viele Verletzte ist eine Hauptbaustelle, das stimmt. Allerdings bis zum Start dann 2023 werden einige von denen wieder dabei sein. Trotzdem, sage ich, qualitativ müssen die hinten was machen, denn also der Maya Yoshida zum Beispiel, als Abwehrchef geholt worden ist, deine Leistungen lassen immer noch ein bisschen zu wünschen übrig. Auf Schalke wird nach wie vor das Torwartthema zukommen. Alexander Schwolo hat es gegen Freiburg gut gemacht. Bekommt im Kicker die Note 2,5 als bester Schalker, weil das Spiel hätte auch noch ein bisschen höher ausfallen können trotzdem...
Ich habe ihn noch nie. Jetzt bin ich mal live bei der... War ich der Erste, der das jetzt erfahren hat?
Das weiß noch keiner, außer mein Kollege, der es gerade auf die Seite gebaut hat.
Eieiei.
Ja.
Okay.
Genau, die anderen Noten verrate ich dir jetzt noch nicht. Die kannst du dann im Kicker lesen. Ich kann dir aber schon mal sagen, dass die weitgehend bedeutend schlechter sind. Also das Torwartthema wird auf die zukommen. Alexander Schwohl hat sportliche Mängel. Bei Ralf Fährmann weiß man nicht so genau, wie er es einfach... von der mentalen Seite verkraftet. Das ist so ein bisschen der Knackpunkt bei ihm, beim Ex-Kapitän. Ansonsten, ja, im Mittelfeld fehlt mir immer noch so ein bisschen Kreativität. Es fehlt generell Schnelligkeit in dieser Mannschaft. Und nach vorne der Sturm, das ist heute gegen Freiburg auch gesehen, da kommt einfach nicht viel. Ja, Simon Terodde, Sebastian Polter, ähnliche Stürmertypen, Kenan Karaman. Sie haben Marvin Pieringer gehen lassen zum SC Paderborn. Der trifft da fast wöchentlich. Wir haben dann Karaman geholt. Der trifft hier gar nicht. Also es gibt da ein paar Dinge, die man unbedingt angehen muss.
Dann bleibt mir am Ende wieder nur zu sagen, langer Weg vor uns. Also zum Hauptbahnhof hoffentlich nicht ganz so lang wie für Schalke mit Blick auf den Klassenerhalt. Und dann müssen wir wieder sprechen, wenn wir ein bisschen schlauer sind. Und wir haben zumindest Cliffhanger 1, dass im Winter was passieren wird, Verpflichtungen da sind. Und Cliffhanger 2, dass die Zuhörer jetzt sehr gespannt sind, ob du es tatsächlich schaffst, mich pünktlich zum Hauptbahnhof zu fahren. Ja. Morgen habe ich einen Flug von Hamburg nach Lissabon. Nur um ein bisschen Druck aufzubauen.
Ja, okay, sonst fahre ich dich einfach gleich nach Hamburg durch. Ist auch kein Problem. Ja.
Ihr werdet gleich raushören, was draus geworden ist. Danke, Toni.
Gerne.
Werbung. Während ich fahre, achtet der High-G-Beschleunigungssensor in meiner Apple Watch auf extreme Geschwindigkeitsänderungen. Der Gyrosensor achtet auf plötzliche Richtungswechsel. Und das Barometer reagiert auf Druckänderungen, wenn ein Airbag ausgelöst wird. So kann die Apple Watch Autounfälle erkennen und anbieten, Hilfe zu rufen. Ich muss einfach nur fahren. Die Apple Watch Series 8. Jetzt mit Unfallerkennung. Die Zukunft der Gesundheit. Am Handgelenk. Erfordert ein iPhone 8 oder neuer. Abhängig von Abdeckung und/oder Verbindung.
Und hier die Auflösung. Liebe Grüße aus Hamburg. Also, habe ich, glaube ich, vorhin schon gesagt, ne? Ich habe es geschafft. Ich bin in die Tür reingesprungen. Und habe den Zug erwischt. Und dann kam die Ansage, ja, also schön, dass Sie in der Regionalbahn sind, Richtung Münster, wo ich dann umsteigen musste. Wir haben leider eine Verspätung. Warum Verspätung? Und dann habe ich festgestellt, hey, auf die Deutsche Bahn ist Verlass, denn ich habe nicht mal meine Regionalbahn erwischt, sondern die eigentlich früher gefahren wäre und die ich erreichen wollte, die ist nochmal 15 Minuten später gefahren. Hätte mir aber den Umstieg kompliziert gemacht. Insofern alles gut gelaufen und nochmal lieben Dank an Toni Leto. Lass uns noch über den SC Freiburg reden, die das am Ende, ich habe mit Christian Streich geredet, wieder exzellent gemacht haben. Ich glaube, du hast sogar von diesem Gespräch was mitgeschnitten. Ne? Hast wieder geheim auf die Rekordtaste gedrückt und so können wir, glaube ich, den Freiburger Cheftrainer ein bisschen analysieren lassen.
Was hilft, ist einfach natürlich diese Stabilität, wo die Mannschaft jetzt schon seit Wochen zeigt, und Erfolgserlebnisse und Rückstände, Ausgleiche, was uns auch schon gelungen ist. Und natürlich haben wir jetzt auch viele Spieler auf dem Platz, das muss man auch sagen, die jetzt schon viele Bundesligaspiele haben, über viele Jahre. Wir arbeiten schon sehr, sehr lange zusammen. Das hilft natürlich enorm. Ja. Wenn du viele Wechsel hast, ist es schwieriger. Ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden, bis auf wenige Dinge. Aber insgesamt ist es verdiente Sieg. Ich glaube, weil wir insgesamt dann die bessere Mannschaft dann auch heute waren.
Und ich finde interessant, dass er das anspricht und kann das mit folgender Zahl untermalen. Der Freiburger Kader, und das ist mir so nicht bewusst, obwohl es eigentlich logisch ist, hat über 2900 Bundesligaspiele auf dem Buckel. Also das ist schon spannend, dass er das dann da auch bei dir nochmal sagt, ne? Weil es da eben so viele Spieler gibt, die so lange schon jetzt auch wirklich in der Bundesliga und teilweise auch wirklich so lange einfach nur im Freiburger Trikot dabei sind.
Mir hat es auch die Augen geöffnet. Manchmal braucht man ja so einen Satz, um Dinge, die man eigentlich im Hinterkopf abgespeichert hat, nochmal so richtig vor Augen geführt zu bekommen. Das sind alles erfahrene Spieler und natürlich auch alles sehr spielintelligente Spieler. Ich habe könnt ihr euch nochmal anschauen nach dem Spiel. Ich hab sowohl natürlich mit Christian Streich ausführlich gesprochen, als auch mit Doppeltorschütze Vincenzo Grifo. Und diese linke Seite ist ja nun mittlerweile bekannt und präsent. Nicht nur bei uns, weil sie beide schon hier sind, Christian Günther und Vincenzo Grifo. Da passiert so viel einerseits Abgesprochenes und andererseits aber doch irgendwie so auf Erfahrung und Spielintelligenz basierenden Spontanes, dass das für einen Gegner wie Schalke 04 schwer zu verteidigen ist. Das war nicht das beste Saisonspiel von Freiburg, aber sie kriegen das Ding dann irgendwie so glatt souverän durchgezogen, und wenn man dann eben schaut, was da für Jungs am Werk sind und wenn man dann zum Beispiel von Vincenzo Grifo auch hört, dass er sagt, ah, wir wussten, neuer Trainer bei Schalke, tatsächlich zu Beginn nicht, wie genau spielen die, aber Christian Streich sagt uns, wir schauen auf den Platz, ihr guckt, wie die das machen, und dann entscheiden wir zusammen, wie wir gegen die anlaufen, was wir für Lösungen finden. Nicht so, dass die das dann komplett neu erfinden und sich ausdenken müssen in den ersten 10 Minuten in der Veltins-Arena, sondern sie haben eben, und das ist deutlich geworden, sie haben für Variante A, für Variante B und für Variante C Möglichkeiten, und Christian Streich vertraut darauf, dass das Team in der Lage ist, das dann auch spontan anzupassen. Und das macht im Moment den SC Freiburg aus, wie eine Spitzenmannschaft, so ein Spiel dann mit einer ordentlichen, wenn auch nicht überragenden Leistung, souverän 2-0 zu gewinnen. Grifo mit dem rechten Fuß sehr souverän, aus 16 Metern sehr, sehr schön. Und dann 11 Meter, da sind wir übrigens bei der Situation, die ich meinte. Ball berührt, aber eben nicht gespielt, und darum korrekterweise Çalhanoğlu zum Elfmeter-Übeltäter abgestempelt, den Grifo dann verwandelt zum 2-0.
Es gab dann am Abend noch das Spiel Köln gegen Hoffenheim. Das wurde ja, das war ja so ein bisschen auf der Kippe, diese Partie. Ihr habt das mitbekommen, Conference League, die Kölner. Das Spiel wurde wegen dickem Nebel beim 1. FC Slowacko am Donnerstag abgebrochen und dann am Freitag nachgeholt. Und es gibt tatsächlich wohl diese Regel, wenn man eben 48 Stunden zwischen zwei Spielen liegen, dann reicht das. Köln hatte noch versucht, irgendwie das vielleicht zu verschieben. Die TSG wäre auch bereit gewesen, aber da sind ja noch ein paar andere Parteien, Polizei und die ganzen Leute, die da im Stadion arbeiten und so mit dabei. Und Köln hat es ehrlicherweise, muss man sagen, 5 Veränderungen in der Startelf auch echt gut gemacht. Geht in Führung, ganz früh, Kainz, super von Meiner vorbereitet. Der fällt mir immer mehr auf, dieser Linden Meiner, war teilweise überhaupt nicht zu kontrollieren für die TSG. Und ich habe mir schon gedacht, Alter, Köln, also dafür, dass ihr vor 2 Tagen noch gespielt habt, schon richtig, richtig stark. Das 1-1, dann 10 Minuten vor der Pause, Brünn-Larsen, Baumgartner, super vorbereitet, der erste Abschluss der Hoffenheimer. Am Ende gibt es ganz hinten raus noch eine gelb-rote Karte für Kabak, der durch gewesen wäre. Interessant, die Kölner haben einen anderen Ansatz gewählt, hat Baumgart auch nach dem Spiel nochmal bestätigt. Sie haben sich deutlich tiefer fallen lassen. Er hat gesagt, das kann meine Mannschaft eben auch. Ich bin mir nur nicht sicher, Zitat, ob ich so oft Lust drauf habe.
Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Aber den Punkt in der zweiten Halbzeit hat man dann schon gesehen, dass es natürlich Körner gekostet hat, was da am Freitagmittag zu völlig ungewohnter Zeit passiert ist. Aber man kann dann mit dem Punkt, glaube ich, leben und steht sicher im Tabellenmittelfeld. Hoffenheim ja noch besser platziert. Also ich weiß gar nicht genau, wie zufrieden oder unglücklich sie mit dieser Punkteteilung sind, aber ich würde jetzt mal ganz grob sagen, auswärts in Köln diese Saison ein Punkt ist jetzt auch nicht das Ergebnis, was dich dann nicht schlafen lässt. Ja.
Ja, Schimmmann, ich würde vorschlagen, wir brechen diese Folge an dieser Stelle einfach mal ab, weil wir haben jetzt folgende Situation. Alex Schlüter muss zum Flughafen, um nach Lissabon zu fliegen, und ich muss in, ich glaube, 5 Minuten hier aus dem Hotelzimmer auschecken. Aber wir haben alles besprochen, oder?
Ja, gut, das ist doch tolles Timing. In einer Stunde ist Boarding. Ich müsste halt noch packen.
Oh Gott. Naja, viel Erfolg.
Ja, also schaltet ein, ne? Lissabon, Frankfurt. Wenn Frankfurt gewinnt, kommen sie in die K.O.-Phase. Und ich will gar nicht wissen, was dann in Frankfurt passiert, was in Lissabon passiert. Da sind sicherlich ja auch wieder tausende Frankfurt-Fans mitgereist. Könnt ihr alles verfolgen. Und wenn ich das überlebe, dann melde ich mich Montag wieder mit Benny Zander zusammen, wenn der das mit dem Auschecken jetzt hinbekommt. Benny, danke dir.
Ja, danke dir, und dann habe ich vielleicht auch wieder eine Hose an. Tschüss. Tschüss.
Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.